Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
Doppelspitze der Fußball-Podcast, eine neue Folge, diesmal ohne den im Urlaub wallenden Leon Ginzel, dafür mit meiner Wenigkeit Kevin Schulte und Florian Bogner von Eurosport. Flo, grüß dich, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, grüß dich.
Ja, wollen auch nicht lang fackeln. Thema in dieser Ausgabe ist der Europapokal. Morgen geht's los, Champions League. Flo und ich schauen uns jetzt mal die 8 Gruppen der Champions League an, gucken mal auf die Favoriten, aber auch auf die Kleinen, analysieren natürlich auch die Chancen der 4 deutschen Clubs, Bayern, Schalke, Hoffenheim, Dortmund. Vorab, es gibt ja eine ganz wichtige Neuerung, oder besser gesagt 2. Sky hat nicht mehr die Exklusivübertragungsrechte, im Gegenteil, also der Großteil der Champions League läuft jetzt exklusiv auf DAZN. Wiederum hat DAZN keine Konferenz, heißt Sky kann sich mit dem Claim alle Spiele, alle Tore noch schmücken. Was hast du denn gedacht, als das bekannt gegeben wurde? Ist ja schon ein bisschen länger her. Freust du dich drauf oder sagst du eher, das ist irgendwie konsumentenunfreundlich oder was überwiegt bei dir?
Naja, darauf freuen kann man sich, glaube ich, nicht, wenn halt einfach was aufgesplittet wird. Du kannst es nicht mehr mit einem Abo gucken. Du musst überlegen, was kommt jetzt eigentlich wo. Du setzt dich nicht einfach vor den Fernseher, machst irgendwie die 221 an und das Ding läuft, ja. Aber es ist halt der Lauf der Dinge. Es ist halt auch gut. Konkurrenz belebt das Geschäft und belebt am Ende vielleicht auch das Produkt. Bei Sky und bei DAZN werden wir mit Sicherheit auch was Neues sehen und neue Stimmen hören. Und insofern, ja, also ein lachendes, ein weinendes Auge. Aber ich nehme das eigentlich ganz, ganz emotionslos hin, weil es halt einfach zum Geschäft dazugehört.
Zweite Neuerung. Es gibt jetzt nicht mehr alle Spiele um 20.45 Uhr am Spieltag, sondern 6 Partien werden um 21 Uhr angepfiffen und die anderen 2 schon um 18.55 Uhr, also quasi so ein bisschen wie das Europa-League-Format am Donnerstag. Was hältst du davon? Also ich finde ja, wenn die UEFA anspricht, ja, wir wollen, dass die Leute noch mehr Spiele gucken können, klar können sie das dann, aber letztendlich muss man sich ehrlich machen, geht es denen natürlich nur um mehr Geld.
Das schon, auch da Grundtendenz natürlich eher negativ, aber man kann sich für sich selber natürlich aus seine positiven Wins irgendwie rausziehen. Also man kann 2 komplette Spiele auch mal hintereinander sehen, wenn man denn die Zeit dafür hat. Wenn mal das Spiel, das man meint sehen zu müssen, um 18.55 Uhr ist, kann man auch später am Abend noch was anderes machen. Für uns Journalisten ist es teilweise auch gut, weil man läuft nicht so in die Überstunden hinten raus rein, sondern wenn man das 18, 19 Uhr Spiel Bayern hat, kann man hinten raus besser arbeiten und gemütlicher und ist nicht mitten in der Nacht noch. Also man muss sich so seine eigenen Wins irgendwie daraus ziehen aus der Situation. Finde ich, hilft alles nichts.
Ja, nur zu haten bringt auch nichts. Das habe ich auch bei der Nations League immer gedacht. Also deswegen, ich denke mal, man kann da aus allem so ein bisschen was Positives herausziehen. Eins noch zur Aufteilung der deutschen Mannschaften, wo die laufen. Bayern, das ist ganz interessant, Bayern wird 5-mal von Sky übertragen, weil die natürlich häufiger das Erstwahlrecht hatten. Ja. Hoffenheim nur 1-mal, Schalke nur 2-mal und Dortmund nur 4-mal. Oder nur 4-mal ist gut, aber da sieht man ja ganz klar die Präferenzen von Sky. Und wir wollen loslegen.
Ich aber auch nicht anders gemacht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also 9-mal haben sie diesen First Pick sozusagen, den haben sie dann jedes Mal für Bayern oder Dortmund genommen. Ja. Logisch, ne? Naja, apropos Dortmund. Wir fangen an mit Gruppe A. Dortmund spielt da in einer interessanten Gruppe mit Atletico Madrid, der AS Monaco und Club Brügge. Fangen an beim BVB. Die sind jetzt mit 7 Punkten ganz gut gestartet, haben aber auch ein paar Querelen, Klammer auf Götze, Klammer zu, der keine Chance bekommt bei Favre. Die Gesamtgemengelage beim BVB, wie würdest du das einschätzen, gemünzt auch auf die Europapokalambition?
Eher negativ. Also ich glaube, Dortmund oder der BVB ist generell in der Saison jetzt nicht in der Verfassung, nach den großen Früchten in der Champions League greifen zu können. Also sehe ich einfach nicht. Neuer Trainer, viel Umwälzung auch im Kader, jetzt mit Alcacer zwar noch einen Mittelstürmer geholt, aber ich sehe jetzt auch nicht so das Offensivpotenzial Top 8 Europa. Und insofern wird es schon eine knackige Gruppe und um jetzt schon mal meinen Tipp vorwegzugreifen, ich sehe da schon auch die Möglichkeit, dass Dortmund da gar nicht durchkommt, sondern vielleicht nur in der Europa League landet.
Ja, also ich habe mich auch schwer getan. Also ich sehe Atletico stärker. Glaube auch, dass das interessant werden könnte, weil Dortmund, wenn sie nach Madrid gefahren sind, immer gegen Real gespielt hat.
Ja.
Und ich freue mich irgendwie auf dieses Aufeinandertreffen Favre-Simeone. Also ich glaube, dass das könnte interessant werden. Weil ja auch die Dortmunder jetzt mehr auf Mentalität setzen, auf der 6 vor allen Dingen Witzel, Delaney, da sehe ich schon einen Sprung nach vorne, allerdings, ich finde, es gibt so ein paar Fragezeichen auch, die Außenverteidiger Schmelzer und Piszczek, klar, da weiß man, was man hat, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die europäische Spitzenklasse noch ist, weil die sind ja jetzt auch nicht jünger geworden, wie siehst du das?
Also ich finde halt, gerade wenn man den Vergleich mit Atletico anstellt, wenn du jetzt mal alle einzelnen Positionen durchgehst, ich finde, Atletico ist fast auf jeder Position im Team besser besetzt als Dortmund. Also da gewinnt jeder das direkte Duell gegen den anderen. Und das ist schon mal per se nicht so gut für Dortmund. Ja, also Atletico hat einfach mehr Substanz, hat einfach mehr Klasse im Kader. Und also ich sehe da ehrlich gesagt wenig Land für Dortmund, weder im Heimspiel gegen Atletico noch auswärts.
Fakt ist auf jeden Fall, so spielen wie letztes Jahr dürfen sie nicht. Da haben sie gegen Nicosia haben sie, glaube ich, zweimal unterschätzt. Und ja. Real und Tottenham waren einfach zu stark. Also ich glaube, dass die Gruppe schon mehr Optionen bietet, weil auch Monaco nicht so wirklich gut in die Ligue 1 gekommen ist. Aber also am Ende, wenn wir nehmen das jetzt, oder ich nehme jetzt meinen Tipp noch nicht vorweg, gucken wir nachdem wir auch die anderen drei Mannschaften nochmal durchgegangen sind, wie da unsere Gruppenkonstellation, unsere Gruppenabschlusstabelle aussieht. Aber ich glaube, es wird ein Rennen um Platz 2 mit Monaco und Platz 1 macht für mich Atletico Madrid. Da macht keiner dem Team von Simeone was vor. Kommen wir zu Atletico. Die sind ja auch eher ein bisschen schläfrig in die Primera Division gekommen, haben jetzt gegen Eibar was, glaube ich, ganz spät überhaupt noch einen Punkt gerettet. Nichtsdestotrotz, glaubst du, Finale im Wanda Metropolitano, also im Stadion von Atletico, ist das eine besondere Motivation? Können die wieder mal ins Endspiel kommen?
Ja, ganz klar. Also bei Atletico muss man sich ja schon fragen, wo ziehen die noch ihre Kraft und ihre Motivation her, weil die immer wieder wie Sisyphos diesen riesen Steinfelsen, diesen Felsen den Berg hochgerollt haben und immer kurz vor knapp ist ihnen irgendwie Real Madrid noch dazwischen gekommen. Aber ich glaube, dann halt jetzt nochmal dieses Finale im eigenen Stadion zu haben, ist nochmal so eine extra Motivation, wo man sagt, ja komm, also jetzt wirklich erst recht, ja. Also wir waren so nah dran schon ein paar Mal, aber jetzt können wir es doch mal wirklich schaffen.
Ich habe also ich glaube auch, Atletico ist jetzt immer an Real gescheitert, bis auf letztes Jahr, da sind sie in der Vorrunde ausgeschieden. Ja. Also ich würde sie ehrlich gesagt noch mal ganz gerne vielleicht auch in einem Finale gegen Real sehen, aber davon abgesehen. Also ich glaube auch, wie du, dass Simeone es wie kein Zweiter schafft, diese Mannschaft immer wieder aufzurichten. Ich glaube, das ist auch vor allen Dingen sein Verdienst.
Ja, und ich finde auch, sie machen halt noch einigermaßen schlaue Sachen, sowas wie jetzt den LeMar noch dazu zu holen und so. Also die Rückholaktion von Diego Costa fand ich auch schon sehr gelungen, weil das war halt ein Typ, der ihnen gefehlt hat. Das hat vorher alles nicht so gepasst. Und ansonsten hast du halt das Gros der Mannschaft halt immer schon zusammen. Also das ist die Mannschaft, die vor 4 Jahren schon richtig gut war. Und sie sind jetzt aber dennoch noch nicht so richtig alt. Also das ist schon eine Mannschaft, die man immer auf dem Zettel haben muss. Und was du vorhin auch schon für Dortmund gesagt hast, die sind sonst immer zu Real Madrid gefahren. Und so geht es total vielen Gegnern. Die fahren nach Madrid und sagen halt, naja, sonst spielen wir ja immer gegen Real. Aber diesmal spielen wir nicht gegen Real, sondern nur gegen Atletico. Und das spielt natürlich auch Atletico irgendwie in die Karten. Weil alle, die nach Madrid fahren, wollen eigentlich gegen Real spielen. Müssen aber gegen Atletico spielen. Und das ist so ein bisschen so ein psychologischer Effekt, den Atletico ganz gut auszunutzen weiß. Die sind immer unangenehm. Du willst da nie hin und irgendwie Fußball spielen, weil das ist immer irgendwie blöd.
Du hast ja Thomas Lemar angesprochen, der ist für 70 Millionen, Königstransfer 70 Millionen von Monaco gekommen. Dann haben sie, wie ich finde, auch gar nicht mal so doofe Transfers noch getätigt. Sie haben den Kalinic geholt, der sicherlich sich nicht so verhalten darf wie bei der WM, als er ja dann nach dem ersten Spiel nach Hause geflogen ist. Aber denke ich, vom Typ her ein guter Backup für Diego Costa und dann Rodri, Villarreal 20 Millionen, gutes Backup sicherlich für einen Koke. Und an sich finde ich auch diesen Sechserblock mit Koke, Saul, also ich finde, da kommen auch wenig Mannschaften durch.
Ja, durchs Mittelfeld. Und dann sind wir wieder bei dem Vergleich. Also wenn du das dann mit Delaney und Witzel vergleichst, das ist zwar auch okay, es ist auch WM-Material, aber Koke, Saul, Rodri, das ist schon, also ich finde es halt nochmal ein Stück stärker. Ne? So.
Ja, aber gut. Auch ein Fakt, ich habe es jetzt noch gerade mal bei Transfermarkt geschaut, also sie sind auf Rang 9 vom Marktwert von allen 32 Teams in der Champions League mit 807 Millionen und Dortmund hat quasi genau die Hälfte, 412. Ja. Also das untermauert deine These auch nochmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu der Mannschaft, die ja mit Dortmund wahrscheinlich um das Weiterkommen konkurriert, AS Monaco, die liegen in der Marktwertrangliste auf Rang 17 mit knapp 300 Millionen, haben mit Alexander Golovin, dem starken Russen von ZSKA, einen guten Defensiven geholt für 30 Millionen, ansonsten noch den Benjamin Henrichs für 20 Millionen. Nasser Chadli kennt man noch von der WM aus dem Team Belgien. Und auf der Abgangsseite eben Thomas Lemar angesprochen zu Atletico. Die spielen dann direkt gegeneinander in der Gruppe. Und vor allen Dingen Fabinho noch zu erwähnen, der für 45 Millionen zu Klopp und Liverpool gegangen ist. Monaco, irgendwie eine Mannschaft, die seit Jahren das gleiche Konzept verfolgt. Spieler für, ja, gar nicht mal so ganz wenig Geld einkaufen, aber dann für Unsummen verkaufen.
Ja.
Ist das ein guter Weg, den die gehen?
Das ist der einzige Weg, der sich für die wirklich rentiert. Also alles andere werden sie niemals realisieren können. Also das ist eine Frage von Zwängen, sage ich jetzt einfach mal. Weil nach Monaco werden nie die Topstars gehen und bleiben. Sondern sie werden immer in einem Stadium, wo sie sehr talentiert sind, hinwechseln und gucken, wo komme ich danach hin. Und das haben sie angenommen und das machen die auch ganz gut. Letztes Jahr hat es nicht so gut geklappt. Da sind sie, glaube ich, in der Leipzig-Gruppe.
Richtig, letzter.
Letzter, ja. Das Jahr davor, die Jahre davor hat es sehr gut geklappt. Das Jahr davor haben sie ja, glaube ich, Man City geschlagen.
Genau, und dann Dortmund, wo es den Anschlag gab. Genau.
Ja, und waren da im Halbfinale. Und ich glaube, dieses Jahr ich sage jetzt nicht, die kommen wieder ins Halbfinale, ich sage auch nicht, die waren letzter in der Gruppe, aber irgendwas dazwischen ist drin. Und meine Befürchtung ist, wenn ich jetzt aus deutscher Sicht das sagen soll, dass sie stärker sein werden als Dortmund. Nicht zu unterschätzen ist, dass sie halt das letzte Spiel, glaube ich, zu Hause gegen Dortmund haben in der Gruppe.
Genau, das habe ich mir... Ja, richtig.
Und ja, ich finde, die haben halt nichtsdestotrotz, klar, die Abwehr, gerade die Außenverteidigung ist nicht mehr so geil wie vor zwei Jahren. Aber im Mittelfeld halt mit Juri Tielemans und jetzt Golovin und so, das sind schon so Jungs, die einen richtig wehtun können. Ich sehe da keinen, der über 26 ist. Also es ist auch eine brutale Mannschaft, also eine brutal junge Mannschaft. Und du hast vorne immer noch einen Falcao, der mal glänzen kann. Du hast auch noch, wenn mich nicht alles täuscht, einen Jovetic, der auch mal wieder was zeigen könnte im internationalen Fußball. Also es ist eine interessante Mannschaft, die Dortmund echt wehtun kann in der Gruppe, in der Konstellation.
Ich glaube auch, sie haben rund um diese sehr talentierten Spieler einfach auch eine gute Achse mit Subasic, Glick, Jovetic, Falcao. Das sind erfahrene Spieler, die alle schon Qualität nachgewiesen haben. Auch, glaube ich, viel Mentalität haben, wenn ich da an den kroatischen Keeper zum Beispiel denke. Ja. Also, ja, wir kommen am Ende nochmal zur Gruppentabelle. Ich meine, man kann es halt auch umdrehen. Man kann auch sagen, Monaco startet gegen Atletico in Dortmund. Das sind, wenn es schlecht läuft, ja, vielleicht null Punkte oder nur ein. Dortmund startet in Brügge und gegen Monaco zu Hause. Kann vielleicht dann sich da schon Polster zusammen scheffeln, aber wir kommen am Ende noch mal kurz drauf. Gehen jetzt weiter zum klaren Außenseiter der Gruppe, der FC Brügge. Stand 1978 im Landesmeisterpokalfinale. War gar nicht mehr in meinem Horizont irgendwie. Letzte Saison sind sie in der Champions League Quali schon gescheitert, danach in den Europa League Playoffs, haben also nicht viel gerissen. Und ja, ist eine Mannschaft, der gar nicht mal so ganz namenlosen. Sie haben nämlich jetzt einen belgischen Nationalspieler mit Hans van Nacken und Ruud Vermeer, der für den holländischen Kader für die Nations League Partien nominiert wurde. Zuletzt, grundsätzlich sagst du, können die ein paar Punkte holen oder ist das ein Nuller-Kandidat?
Also ein Nuller-Kandidat nicht, aber sie sind auf jeden Fall klar Vierter in der Gruppe. Wobei sie Dortmund ja schon mal, wenn wir beim historischen Exkurs sind, ja schon mal die Champions League verweigert haben. Im Jahr 2003, falls du dich erinnerst.
Das war ein Elfmeterschießen, oder nicht?
Qualifikation, genau, gegen Dortmund. In Dortmund im Elfmeterschießen obsiegte.
Ich habe da und irgendwie den Namen Stipe Pletikosa im Kopf. Ich weiß nicht.
Ja? Nee, nicht Pletikosa. Wie hieß denn der Torwart? Weiß ich nicht. Das finden wir noch raus.
Das finden wir noch raus, genau. So.
Aber ja, war so ein alles oder also niemand hat vorher gedacht, dass Dortmund überhaupt die Champions League verpassen könnte. Weil sie auch erst am letzten Spieltag, glaube ich, durch ein 1-1 gegen Cottbus in die Quali gerutscht sind und
direkt reingekommen sind. Ich habe es herausgefunden, es war eine Legende, eine kroatische Legende, Butina.
Butina, genau.
Tomislav Butina.
Butina, ja. Großartiger Typ. Nee, also natürlich ein bisschen Upset-Potenzial für die drei größeren Teams, aber für mich klar, letzter Platz in der Gruppe. Also ich sehe da jetzt auch nichts. Jelle Fossen, Wesley, junger Brasilianer. Ja, nett, aber normalerweise, also für Dortmund ist halt eine blöde Situation, weil die fangen in Brügge an und das ist halt schon das zum Start leichtes Spiel, das du einfach gewinnen musst, wo es eigentlich nichts für dich zu holen gibt, du musst es einfach gewinnen.
Irgendwie. Ja, und das kann eklig sein, das kennen wir ja.
Kann eklig sein, genau.
Gut, also ich schreibe schon mal auf. Auf 1 siehst du Atletico, genau wie ich.
Ja.
Auf 4
ja.
Brügge, genau wie ich.
Ja. Ja.
Und bleibst du bei Monaco auf 2, oder?
Ich bin jetzt mal hässlich und bleib bei Monaco auf 2.
Okay, dann mache ich das genau umgekehrt. Ich glaube, dass sich Dortmund da am Anfang der Champions League, also in der Hinserie sozusagen, ein kleines Bolzer verschafft und deshalb diesen verteidigt. Genau, dann gehen wir in die erste Gruppe mit nicht deutscher Beteiligung. Das ist die Gruppe B, die ist sicherlich auch ganz schön knackig, finde ich. Barcelona, Tottenham, PSV, Eindhoven und Inter Mailand mal wieder dabei. Was sagst du denn da? Also Barcelona, Tottenham haben sicherlich, sind favorisiert, aber Inter, ja, ist irgendwie auch gefährlich, oder, für die beiden?
Ich habe ein bisschen reingeguckt am Wochenende bei Inter, das fand ich ziemlich scheiße. Die haben gegen Parma gespielt und 1-0 verloren und das war gar nichts. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht. Die haben mittlerweile eine Mannschaft, die auch in der Champions League mithalten kann und mitspielen kann. Sind vom Kaderwert, glaube ich, sogar, also wenn man wieder mal nach Transfermarkt geht, teurer als Dortmund mittlerweile.
Ja, sogar, also sind bei 550 Millionen, relativ über 100 Millionen mehr, ja.
Und wenn man sich mal so die Top 11 so zusammenbastelt, das ist halt keine Mannschaft, wo du sagst, boah, geil, aber eine Mannschaft so mit Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Brozovic im Mittelfeld, vorne Icardi, Perisic rennt noch rum, Candreva hast du noch, Keita Balde, Lautaro Martinez hast du noch, also das ist so, wo du sagst, ja, doch, hat eine gewisse Wucht. Und vielleicht tut es ihnen ganz gut, in der Gruppe jetzt wirklich diese Herausfordererposition zu haben, also aus Top 4 zu kommen, das muss man sich auch mal überlegen, Inter Mailand, die irgendwie gefühlt in den Mourinho-Jahren alles gewonnen haben, das Triple gewonnen haben, 2010.
Danach einfach gar nichts mehr.
Ne? Genau, aber danach halt einfach gar nichts mehr. Deswegen kommen die jetzt halt in Top 4 daher und haben halt jetzt das Problem mit drei anderen, also Eindhoven und Barcelona haben ja auch schon mal einen Landesmeistercup gewonnen und Tottenham jetzt das zweitbeste Team aus England der letzten 5 Jahre, wenn man es so nimmt. Spannende Mannschaft. Also spannende Gruppe vor allem. Also da auf die Gruppe freue ich mich einfach, weil da relativ wenig klar ist, wie das laufen wird.
Ja, ist vor allen Dingen ganz nett, finde ich, von der Aufteilung morgen, dass oder diese Gruppe spielt schon um 18:55, also kann man sich das da auch ein bisschen intensiver gönnen, weil man ja in der Konferenz jetzt auch nicht so viel mitkriegen würde, aber so ist es ja ganz nett. Also was ich mir noch notiert habe, vielleicht ist die Gruppe nicht ganz die richtige, weil klar, man hat diese unfassbare Offensivpower, aber ich finde, defensiv fällt das dann doch schon ein bisschen ab. Also Vrsaljko ist, denke ich mal, ein guter Transfer der Kroate für die Rechtsverteidigerposition, aber De Vrij, dann wer spielt daneben, Miranda oder Skriniar? Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht eine dankbare Abwehrreihe ist für Messi oder auch für einen Son, für einen Eriksen.
Ja, findest du? Also ich finde es eigentlich jetzt nicht so schlecht. Du hast Ranocchia noch, du hast Miranda, du hast De Vrij, du hast Skriniar. Also ja, also wir reden halt hier von Inter Mailand, die in dem Mittelfeld der Serie A die letzten 5-8 Jahre verbracht hat und ja, das kann sich schon sehen lassen. Klar, gegen Barcelona wird es schwierig, 2-0 zu spielen, ja.
Ja. Aber, also ist eigentlich eine gute Überleitung zu Barcelona. Gegen Tottenham, gegen Inter, das sind alles Mannschaften, das versprechen, kann man sich geile Spiele vom versprechen. Glaubst du, Barcelona kann wieder mal ein Halbfinale, ein Finale erreichen? Weil zuletzt war das ja eigentlich gemäß der Ansprüche gar nichts mehr. Also man ist da jetzt gegen die Roma sensationell ausgeschieden zuletzt nach dem 4-1 im Hinspiel, aber waren dann eben auch für die Blamage im Rückspiel gut. Glaubst du, mit dieser ja, Messi-Suarez-Dembélé mit einem Vidal, den man jetzt als Paulinho-Ersatz sozusagen geholt hat, glaubst du, die haben sich verbessert?
Nicht wirklich. Also der Langzeittrend geht einfach nach unten, allein weil du es halt nicht schaffst, irgendwie finde ich, die Mannschaft wirklich gezielt zu ersetzen und zu verstärken auf Positionen, sondern es ist noch sehr viel Treue zu den alten Recken. Und was sie dazu holen, ist immer nur so Position 13, 14, 15, 16 im Kader, habe ich so das Gefühl. Und manche funktionieren und manche funktionieren gar nicht. Und dann bringst du das Team halt auch irgendwie nicht weiter, weil es irgendwie keiner von diesen schafft, von diesen André Gomeses und Alcázars dieser Welt, die sie da dazugeholt haben. Weil es halt einfach keiner schafft, sich wirklich ins Team zu spielen und für eine Überraschung zu sorgen und zu einer Stütze der Mannschaft zu werden. Und deswegen, ja, also ich weiß halt auch nicht, was ich von den Arthurs und Malcolms dieser Welt halten soll. Das weiß ich einfach noch nicht.
Also es klingt für mich eigentlich gesehen, genauso, wie du sagst, so nach so Platz 12 bis 18 Spielern, so Kaderspielern ja, einfach.
Genau. Und also, dass halt auch noch so ein Thomas Vermaelen da noch irgendwie im Kader rumgrätschen kann. Und ja gut, Clément Longley, der war ganz gutes Champions League Bankpersonal, also eine gute Bank für die Champions League, hat bei Sevilla einen ganz guten, vernünftigen Eindruck gemacht. Aber das ist jetzt auch nicht, wo ich sage, boah, jetzt Barca auf jeden Fall wieder Top-1-Kandidat für dieses Jahr. Aber es ist immer noch Barca. Sie haben immer noch Messi. Sie haben Spieler wie Coutinho und Dembélé. Sie haben viele Spieler, die immer noch alleine so ein Spiel gewinnen können und den Unterschied ausmachen können. Also kategorisch ausschließen, dass die ins Halbfinale kommen oder das Ding sogar nochmal gewinnen, kann ich jetzt auch nicht. Also
ja, also ich
aber
finde,
der Trend geht so nach unten, habe ich so das Gefühl.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Der Trend geht nach unten. Coutinho hast du angesprochen, darf man ja auch nicht vergessen, dass er überhaupt jetzt seine erste Champions League-Saison für Barca spielt. Durfte ja letztes Jahr dann in der K.O.-Runde gar nicht mehr ran. Also glaube ich schon, dass er eine Waffe sein kann. Dembélé scheint stärker zu werden, das muss er aber auch, weil ja, bedingt durch seine Verletzung war das halt, glaube ich, wirklich ein sehr schwaches erstes Jahr. Gut, kommen wir auf Tottenham. Verspricht, wie ich finde, eine geile Konstellation mit Barcelona. Tottenham, letztes Jahr fand ich die in der Gruppenphase, gerade gegen Real, extrem geil. Ja. Und ich habe mir jetzt als Fragezeichen dahingeschrieben, ist der Kader vielleicht nicht so breit? Ist man vielleicht ein bisschen naiv? Weil so wirkte es für mich gegen Juventus im Achtelfinale, als man ein Spiel, was man eigentlich von vorne weggespielt hat, total außer Hand gegeben hat.
Das stimmt, aber das sind halt so die Lerneffekte, die du, glaube ich, brauchst, um irgendwann mal in der Champions League wirklich eine gute Rolle spielen zu können. Und diese harten, aber lehrreichen Schritte haben sie jetzt so die letzten Jahre so nach und nach vollzogen. Und zwar auch wirklich mit dieser Mannschaft. Also alle, die da jetzt spielen, die haben das letztes Jahr mitgemacht. Und die wissen, was sie verkehrt gemacht haben und wollen es dieses Jahr besser machen. Und ja, wenn wir natürlich sagen, wohin geht der Trend, bin ich bei Tottenham natürlich bei einer Mannschaft, die sich nicht verstärkt hat im Sommer.
Ja, auch keinen abgegeben, ne?
Genau, aber sie haben halt auch keinen abgegeben und sie haben halt prinzipiell eher noch ein jüngeres Team. Das heißt, eine Mannschaft, die keinen abgibt, aber eben reift und Erfahrungen macht, und dann kann man schon auch sagen, also kann man theoretisch schon vertreten, dass sie dieses Jahr noch stärker sein werden als letztes Jahr.
Ja, ich glaube es auch. Also ich fand jetzt hier gegen Liverpool war für mich ein extrem interessantes Spiel auch. Und
haben sie es mal verkackt.
Ja, genau. Am Ende hätten sie mit ganz viel Glück vielleicht sogar noch einen Punkt holen können, aber da gab es dann nicht mehr die wirklich richtig strittige Szene nach dem 2-1, ging auch die Zeit davon. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass sie erstmal durch die Gruppe schon durchgehen und dass sie, wie ich finde, gerade in einem Heimspiel Barcelona auch wehtun können. Ja. Das so analog zu dem Realspiel in der letzten Gruppenphase, also in der Vorsaison. Und würde dann jetzt mit dir einfach die letzte Mannschaft der Gruppe nochmal mit reinholen, PSV Eindhoven, wo man natürlich sagt, also eigentlich ganz, ganz, ganz klar Vierter gegen die Namen. Ich finde, so krass abfallen wie jetzt zum Beispiel Brügge in der Gruppe A tun sie allerdings nicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie vor ein paar Jahren, vor 2 oder 3 Jahren sogar eine Gruppe mit Man United, Wolfsburg, ZSKA gewonnen. Sicherlich nicht die Qualität von dieser Gruppe. Aber für mich kann es sich auch entscheiden, wer da weitergeht, wer zum Beispiel in Eindhoven nicht gewinnt von den großen drei? Weil ich traue denen durchaus ein paar Punkte zu. Wie siehst du das?
Ja, eben deswegen finde ich die Gruppe insgesamt sehr interessant, weil halt auch wirklich PSV nicht hinten raus total abfällt. Ich sehe sie jetzt nicht unbedingt im Achtelfinale, aber ich finde es halt auch eine sehr spannende Mannschaft. Gerade mit der Star ist der Trainer, Marc van Bommel. Finde ich total spannend, dass der da jetzt quasi die erste Mannschaft trainiert und hat halt einen super Weg hingelegt. Ich habe dem seine Trainerkarriere jetzt eigentlich auch die ganze Zeit verfolgt. War halt vom niederländischen Verband gefördert worden, war dann bei PSV in der Jugendabteilung Trainer, ist dann die ganze Zeit mit seinem Schwiegervater Bert van Marwijk durch die Lande getingelt, war zuerst dafür zuständig, dass sie mit Saudi-Arabien die WM erreicht hat, dann als Saudi-Arabien irgendwie den Vertrag verlängern wollte und gefordert hat, dass beide nach Saudi-Arabien ziehen müssen, hat man sich getrennt und siehe da, sie waren so gut im Gespräch, dass sie vor der WM dann noch zu Australien gekommen sind und Australien bei der Weltmeisterschaft coachen durften.
Und auch ganz gut, fand ich. Also.
Und da auch ganz gut, ja. So der eine Punkt hat halt vielleicht gefehlt, beziehungsweise gegen Peru hinten raus hätten sie es dann besser machen können. Aber also die Handschrift ist klar, ist da auch, finde ich, von einem Marc van Bommel, das kann man schon so ein bisschen mit erkennen. Es ist halt schon gute Vorleistung, gute Trainerausbildung und ja, jetzt darf er halt mit PSV irgendwie sich richtig beweisen. Ob er dann mal einer wird für den FC Bayern, weiß ich nicht als Trainer, aber ich glaube, beide gucken schon so ein bisschen aufeinander.
Er würde zur DNA des Clubs auf jeden Fall passen, glaube ich.
Ja, also ich glaube schon, ein Uli Hoeneß schaut schon, was macht Marc van Bommel als Trainer und wenn wir spinnen jetzt mal mit PSV mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird und in der Champions League gut aussieht und mit Niko Kovac klappt es nicht so, dann wer weiß, ja, aber das ist natürlich jetzt noch sehr weit hergeholt. Aber sowas kann man durchaus mal im Hinterkopf behalten und deswegen, ja, mal gucken. Die haben ja auch einen Irving Lozano in der Mannschaft.
Den Deutschlandschreck.
Den Deutschlandschreck. Luc de Jong hat jetzt in Deutschland keinen so guten Namen, aber der macht auch seine Buden.
Ich finde es auch noch spannend, der Lozano, der hat jetzt ja auch irgendwie seinen guten Jugendkumpel, den Gutierrez dabei, Eric Gutierrez, ein zentraler Mittelfeldspieler, Pachuca, da hat er gespielt, 6 Millionen, glaube ich, gewechselt und die verstehen sich wohl schon seit Kindheitstagen sehr gut und ja, ich denke mal, das hat einen Lozano auch dazu bewegt, nochmal bei PSV zu bleiben.
Auf jeden Fall.
Für mich die Problemzone, habe ich mir noch notiert, sind die Außenverteidiger, weil Santiago Arias ist nach Atletico gegangen für 11 Millionen, der Rechtsverteidiger und Linksverteidiger Joshua Brennett zu Hoffenheim. Also da müssen sie mal gucken, ob sie das schon vor allen Dingen jetzt auffangen können. Ganz spannend da noch, sie haben als Linksverteidiger neu geholt Aziz Behic von Bursaspor und das ist in Australien. Also da weiß man auch, wo Van Bommel trainiert hat zuletzt.
Genau.
Gut. Kommen wir zur Gruppenabschluss. Stimmt, stimmt. In der Innenverteidigung.
Ja. Wer kennt ihn noch? Ja.
Wer kennt
so
ihn noch?
Name, genau. wo viele, glaube ich, so kramen. So, ach, nochmal Daniel Schwab.
Und er spielt Champions League. Nicht alles
Freiburg,
falsch gemacht.
Freiburg und Stuttgart.
Genau. Gut, also. Ich würde dann jetzt mal anfangen mit meiner Tabelle. Ich gehe tatsächlich analog zur letzten Tottenham-Gruppe, wo sie mit Real waren, auf Tottenham auf 1. Barcelona, glaube ich, sie kommen erst später auf Touren, werden Zweiter. Auf 3 sehe ich Inter und PSV mit ein paar Punkten Ehrenwert auf 4. Das ist mein mutiger Tipp.
Jetzt muss ich mir tatsächlich da auch was überlegen. Puh, schwierig. Sehr schwierig. Ich sage Barcelona 1. Spurs 2, Eindhoven 3 und Inter 4. Eigentlich so, wie sie dastehen.
Okay. Ja, stimmt, genau. Ist genau nach der Setzliste. Gut, dann gucken wir mal, wie es in Gruppe C aussieht. Für mich eine ähnlich geile Gruppe mit Paris Saint-Germain, SSC Neapel, FC Liverpool und Roter Stern Belgrad. Und da haben wir Tuchel, Ancelotti und Klopp. Also, was will man mehr?
Also wenn ich jetzt PSG-Fan wäre und ich wüsste, ich könnte auswärts fahren nach Neapel, nach Liverpool und ins Maracanã nach Belgrad, dann bin ich ganz zufrieden mit der Auslosung.
Ja, ich glaube, so einen harten Kern haben sie da ja auch durchaus fantechnisch, weil man muss ja auch schon konstatieren, dass PSG jetzt nicht wie Manchester City oder eigentlich genau wie Manchester City ja ein Verein war, der jetzt zwar nie wirklich richtig erfolgreich war, aber in den 90ern schon eine gute Zeit hatte.
Ja.
Und ich glaube, der harte Kern von PSG, der wirklich auswärts mitfährt, das wird sicherlich nicht der Koreaner auf der Tribüne sein, aber der freut sich auf die Reisen. Also bei PSG haben wir Thilo Kehrer als Königstransfer, wenn man jetzt von Mbappé mal absieht. Mit 37 Millionen.
Das ist aber gemein.
Und ja, Juan Bernat hat noch Geld gekostet. Ansonsten mussten sie sicherlich aus Financial Fairplay, weil man eben auch aus Financial Fairplay Gründen und weil man eben auch mal Mbappé ja jetzt erst bezahlen musste so richtig, hat man Buffon ablösefrei geholt und Erik-Maxim Choupo-Moting. Für mich einer der spannendsten Transfers oder der überraschendsten Transfers der ganzen Transferperiode.
Ja, es ist halt so ein Tuchel-Transfer so ein bisschen, ne?
Absolut,
also,
ja.
Ich verstehe es nicht so wirklich. Wenn ich einen Timothy Weah habe, der schon zeigt, dass er Potenzial hat und den vielleicht halt nur so an die Backup-Rolle von Cavani irgendwie ranführen kann, wozu brauche ich dann noch Choupo-Moting? Aber gut, vielleicht war da auch ein bisschen soziale Verantwortung dabei vom Tuchel, der gesagt hat, ich kann ihn jetzt nicht in der zweiten Liga in England irgendwie kicken lassen. I don't know.
Was ich aber,
hat mich sehr überrascht.
Um aber eine Lanze zu brechen für Tuchel, was ich ganz cool finde, dass er auch bei PSG so seiner Maxime treu bleibt, auf junge Spieler auch zu setzen und denen Chancen zu geben. Ich habe mir jetzt mal die Kader angeschaut in den ersten Spielen. Also es gab immer so ein, zwei, drei, die in der ersten Elf dann in Frankreich gespielt haben, die in der Kicker-App nicht mal ein Foto hatten. Also,
ja, das stimmt. Also von denen, die er sich halt in der Vorbereitung gut angeschaut hat, die hat er jetzt nicht alle ins Regal gestellt, sondern er versucht, die auch schon so ein bisschen einzuarbeiten. Das ist richtig.
Glaubst du, dass PSG richtig weit kommen kann? Also schon jetzt in dem ersten Tuchel-Jahr, dass sie Halbfinale oder aufwärts das schaffen können? Oder wie sieht's aus?
Soll ich mal meine Glaskugel schauen?
Ja, bitte.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das hakt noch an zu vielen Variablen irgendwie, wo noch nicht so richtig klar ist, wo geht die Reise hin und passt das, sitzt das. Angefangen bei der Torhüterfrage, wie macht er das jetzt genau mit Areola und mit Buffon? Über Neymar kommt er nach seiner Verletzung jetzt mit dem neuen Trainer, wo ja viele vorher schon gesagt haben, boah, Tuchel und Neymar, das kann eigentlich gar nicht gut gehen aus verschiedenen Gründen. Also, ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Also, die Gruppe überstehen, ja, irgendwie weiterkommen oder weit kommen, ja, aber das Ding jetzt wirklich, dass man sagt, aus tiefster Überzeugung, ja klar, PSG gewinnt das dieses Jahr, das kann ich nicht. Wie siehst du das?
Ich sehe es genauso, eben aus dem Grund, dass ich es, also ich finde, es ist ein guter Weg, den einzuschlagen, dass man so ein Ware und andere Nachwuchsspieler einsetzt, aber ich glaube einfach, dass es jetzt auch noch zu früh ist und wenn da mal, ja, zwei, drei wirklich aus der Stammelf ausfallen, finde ich, fällt es bei PSG schon krass ab, dann auch hinten raus. Und ich glaube, das kann sich dann oder wird sich vor allen Dingen dann gegen richtig große Gegner, die sie in Frankreich nicht haben, wird sich dann das auch bemerkbar machen.
Ja. Was hältst du von Julian Draxler und seiner Rolle und was erwartest du von dem so?
Also ich finde, Draxler hat mich ziemlich enttäuscht jetzt. Vor allen Dingen auch letzte Saison habe ich ihn... Also ich fand es immer ein bisschen bemerkenswert, dass er, wenn es so um den WM-Kader ging, auch so einen richtigen Freifahrtschein gefühlt hatte. Weil also sein Name wurde quasi nie diskutiert. Der war einfach immer da und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht jetzt ein bisschen mehr Einsatzzeit kriegt. Er hat ja jetzt ganz, ganz gut gespielt zuletzt. Gegen, ich weiß gar nicht mehr, also bei irgendeinem Kantersieg in Frankreich, ich glaube gegen Saint-Étienne. Ich glaube aber, er muss einfach seine spärliche Einsatzzeit in Frankreich auch so nutzen, wie er sie jetzt in dem Ligaspiel genutzt hat. Und das fand ich in der letzten Saison extrem schwach. Also da hat er nämlich ja auch viele Einsätze gehabt. Also er hat unfassbar viele Pflichtspiele absolviert. Also hätte sich durchaus ins Schaufenster spielen können. Aber irgendwie Draxler, der war da so Mitläufer. Und am Ende waren alle erstaunt, dass er, glaube ich, der Deutsche war in Europa, der die meisten Pflichtspiele absolviert hat.
Ja, das stimmt schon. Das deckt sich.
Ja, sehr gut. Gut, dann gehen wir weiter zu einem sehr interessanten Team, wie ich finde auch. SSC Neapel, Marek Hamsik bleibt. Also der hat ja auch mit einem China-Wechsel geliebäugelt, aber wandelt weiter auf Maradonas Spuren. Wichtigster Transfer oder Abgang, Jorginho, Chelsea, 57 Millionen. Wie ich finde, kaum zu ersetzen. Dennoch halte ich Ancelotti für einen richtigen Trainer da, weil der irgendwie so zum Flair nach Neapel auch gut passt.
Das stimmt. Sie haben versucht, den Jorginho jetzt, glaube ich, so durch Fabian Ruiz zu ersetzen.
Genau, von Betis.
Ein ganz interessanter Spieler, von U21-Nationalspieler von Betis, der, glaube ich, in Deutschland noch nicht so viel ein Begriff ist, aber durchaus das Potenzial hat, halt auch Champions-League-Niveau spielen zu können. Ja, im Tor haben sie halt mit Ospina und Alex Meret haben sie eigentlich auch zwei interessante Männer, die sich da ein bisschen betteln. Ansonsten, ja, ich fand Napoli mit Sarri fand ich halt cool irgendwie, weil der halt immer schon so ein bisschen do or die gespielt hat oder halt immer sich was einfallen hat lassen, das sehr radikal war, das für eine sehr attraktive Spielart gesorgt hat. Und ein paar Mal ist es gut gegangen, letzte Saison ist es gar nicht gut gegangen, da sind sie ausgeschieden in der Gruppe mit. Jetzt kommst du.
Napoli, ja, mit Manchester City, Schachtar Donetsk und Feyenoord Rotterdam.
Ja, genau. Da haben sie es also nicht geschafft, sich gegen Donetsk durchzusetzen, richtig?
Richtig, genau. Auch, ich glaube, das letzte Spiel noch in Feyenoord verloren, also am Ende nur 6 Punkte, ziemlich schwach.
Ja, und jetzt hast du halt einen wie Ancelotti, wo du schon sagst, ja, der kann irgendwie Champions League und der kann Ergebnisse, aber ich erwarte jetzt von ihm nicht, also dass er diese Mannschaft nochmal anspitzt, irgendwie, um sozusagen.
Ja.
Und also ich finde es schwierig. Für mich haben die schon spannende Spieler und können zu Hause halt auch wirklich was reißen. Aber gerade jetzt gegen PSG und gegen Liverpool, puh. Also wird eine enge Kiste, glaube ich.
Also ich habe mir noch beim Blick auf den Spielplan notiert, also vorausgesetzt, sie gewinnen bei Roter Stern, ist für mich schon das Heimspiel gegen Liverpool schon so ein kleines Schlüsselspiel, weil ich glaube, dass sie zumindest zu Hause gegen die beiden Großen nicht verlieren dürfen,
genau.
Wenn sie eine Chance haben wollen. Und ja, also Stärken sind wir uns, glaube ich, einig. Ganz kleine Offensive mit Insigne, Mertens, Callejon, Milik. Ich finde, die Abwehr lässt ziemlich viel zu. Und also jetzt vor allen Dingen in der Champions League in der Gruppe mit Donetsk und Rotterdam war das, wo man sich sicherlich mehr hätte ausrechnen können, war das jetzt echt nicht so gut. Und dafür ist vielleicht auch die Gruppe jetzt nicht die ganz richtige mit Liverpool, PSG.
Weil du gerade das Heimspiel gegen Liverpool angesprochen hast, noch einen Fakt dazu. Liverpool spielt dazwischen, also davor in der Premier League bei Chelsea und danach zu Hause gegen Man City.
Mhm.
Und dazwischen ist das Neapel-Auswärtsspiel gesandwiched. Also das kann schon dann auch für Neapel sprechen, aber muss natürlich nicht unbedingt.
Ja, aber es ist interessant. Also sicherlich für Klopp und seine Liverpooler jetzt nicht die geilste Konstellation, zumal sie jetzt gerade am Anfang, ja, sie sind jetzt super rausgekommen mit den 5 Spielen, aber Tottenham war ja auch das erste Spiel, wo man wirklich gefordert wurde, muss man auch klar sagen.
Ja.
Und kommen wir zu Liverpool, würde ich sagen. Also sie haben Alisson Becker geholt für über 60 Millionen, Naby Keita für 60, Fabinho für 45, dann noch ein Shaqiri für knapp 15 und haben bis auf Can und Karius jetzt im Prinzip nichts Namhaftes abgegeben. Gehst du damit? Also ich halte sie grundsätzlich für stärker, aber
letztes Jahr hat halt alles gut gepasst.
Genau, also das. Wahnsinn. Ja, du drückst es gut aus. Also genau das stelle ich mal ein Fragezeichen hinter, ob man genau dieses Spielglück auch dann wieder hat. Weil zum Beispiel Manchester City auswärts, anfangs drohte man ja wirklich nochmal dieses 3-0 aus dem Hinspiel zu verlieren. Dann macht man irgendwie so aus dem Nichts den Ausgleich. Also ja, ich glaube, ein Cater, der kann als Bindeglied, passt der ganz gut in dieses 4-3-3 auch. Ich finde, mit Alisson haben sie einen super Torwart, aber ich weiß halt nicht, ob sie nochmal so durchmarschieren durch die K.O.-Runde wie letztes Jahr.
Das glaube ich nicht. Man muss halt sagen, auch letztes Jahr, also was kannst du tun als Trainer? Oder du musst ja mal sehen, wie schätzen die sich selber ein, was kannst du tun? Die haben halt letztes Jahr gesehen, die haben die komplette Rückrunde quasi nur mit 3 Mittelfeldspielern durchgespielt. So mit Milner, Wijnaldum und Henderson, als dann sich Oxlade-Chamberlain auch noch verletzt hat. Und weil Can war die ganze Zeit verletzt und Lallana kam erst total spät zurück. Und ja, und da haben sie jetzt halt angesetzt und haben halt den Kader vor allem in der Breite nochmal verstärkt. Plus eben einen Akzent gesetzt mit Keita, weil sie gesagt hat, wir brauchen im Mittelfeld noch einen, der ein bisschen mehr Box-to-Box spielen kann. Plus, wir brauchen einen Torwart, weil das hat es uns am Ende vielleicht hinten raus gekostet. Und wir hatten halt immer die ganze Zeit die Diskussion, wer ist jetzt eigentlich besser, der Mignolet oder der Karius. Und jetzt ist da einfach mal Ruhe. Ja. Und insofern fand ich, dass sie es gut gemacht haben im Sommer. Bin auch sehr gespannt auf die. Habe auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass sie jetzt 5 Spiele gewonnen haben.
glaube aber nicht, dass sie jetzt Top-4-Kandidat sind für die Champions League dieses Jahr, sondern im erweiterten Kreis. Und viel, finde ich, wird von, lass mich den einen Gedanken noch ausreden, von Salah abhängen, weil der hatte letztes Jahr für mich so ein Jahr, das war einfach überirdisch. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er dieses Jahr nochmal annähernd irgendwie 40 Pflichtspieltore macht oder so. Und wie Liverpool sowas dann kompensieren kann, wenn halt Salah nicht mehr jeden Ball reinlöffelt und reinmacht und jeden Sprint natürlich behauptet und dann auch abschließt und trifft. Also das muss man dann als Mannschaft auch erstmal kompensieren können. Und das war für mich letztes Jahr halt eben auch das Sinnbild dafür, dass es bei Liverpool einfach super lief, weil Salah halt super lief.
Und noch dazu in der Champions League dann Firmino und Mané ja auch eine ähnliche Torquote gehabt. Also es war ja schon
Tore gemacht, also
Wahnsinn.
Zusammen,
Genau, also ich denke, wir sind uns einig. Alle Mannschaften müssen Roter Stern Belgrad zweimal schlagen. Kommen wir zu der letzten Mannschaft, die übrigens als erste Mannschaft 4 Quali-Runden überstanden hat, um in die Champions League zu kommen.
Echt, ist das so?
Ja, also dass es die erste Mannschaft war, habe ich jetzt auch eben erst noch rausgefunden. Also sie haben Jomala, den lettischen Champion, Suduva, Mariampole aus Litauen, Spartak Tirnava und Salzburg geschlagen. Und dann ist Nemanja Radonjic, der beste Mann links außen, für 12 Millionen nach Marseille gegangen und gekommen ist Marco Marin. Und das wäre so vom Personal mein personeller Input.
Ja.
Was
hältst du? Ich sehe da noch einen Jonathan Cafu.
Richtig.
Der von Bordeaux. Nee, wo kam der her?
Bordeaux, genau. Ja. Ausgeliehen, ja.
Ja. Ein sehr interessanter Spieler, mit Sicherheit. Ich habe ihn nur noch nie spielen sehen. Also ich kenne ihn nicht.
Ja, ich denke, wir können es kurz machen. Also sechs Spiele.
Milos Degenek kenne ich noch.
Stimmt, 1860 Ex, ne?
Ja, und Australier und guter Mann.
Und ein lustiger Spieler, Ben, der Playoff hält mit den 2 Toren, ist komorischer Nationalspieler. Also,
wie heißt der Mann?
Ben.
Ah ja, El Fadu Ben.
Ich kam nicht auf den Vornamen, beziehungsweise wollte ihn nicht aussprechen.
Ja.
Also ich glaube, 6 Spiele, 6 große Erlebnisse gegen 3 geile Gegner und am Ende Gruppenletzter.
Und am Ende vielleicht irgendwie einen Punkt zu Hause geholt.
Genau.
Weil in Belgrad spielen, das ist schon, also gerade jetzt für Napoli, die jetzt dahin fahren als allererstes, also schauen wir mal, wie das da so läuft.
Das Stadion wird brennen, denke ich. Vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, nicht nur im übertragenen Sinne,
1, 2, 3. Wie ist deine Reihenfolge in der Gruppe?
PSG, Liverpool, Napoli, Belgrad.
Okay. Ich gehe am Anfang mit Liverpool auf 1, PSG auf 2 und Napoli auf 3.
Okay.
So. Gut, dann gehen wir zu Gruppe D. Da wird es wieder aus deutscher Sicht spannend. Schalke 04 spielt in einer Gruppe mit Lok Moskau, Porto und Galatasaray. Und also ich musste sofort an eine Gruppenkonstellation von vor ein paar Jahren denken, als Zenit St. Petersburg, Valencia, Gent und Lyon in eine Gruppe gelost wurden und alle haben gelacht.
Ja, gut, ich meine, dass Porto jetzt das Schmuckstück dieser Gruppe ist, ist natürlich dadurch bedingt, dass du halt immer durch die neue Regelung eine russische Meistergruppe hast. Also du hast halt immer eine Gruppe, wo Lok Moskau oder ZSK Moskau oder Zenit der Gruppenkopf ist und dann wird es halt nicht mehr groß spannender unten raus, ne?
Richtig,
Ja, jetzt hat es halt mal Schalke erwischt. Also, ne? Kann gut für Schalke sein, kann aber auch schlecht für Schalke sein.
Also ohne das jetzt irgendwie großartig mit richtig Input zu befeuern, aber ich sag mal so, Schalke wäre nicht die erste Mannschaft, die im Europapokal richtig gut spielt und eine richtig scheiß Hinrunde in der Liga hinlegt. Also denke mal, vieles hängt auch davon ab, wie sie jetzt gegen Porto spielen, aber grundsätzlich bietet die Gruppe natürlich die Möglichkeit, zumindest Zweiter zu werden, finde ich.
Ja, stimmt. Ich finde halt, Porto hat halt als einzige Mannschaft so das Potenzial da drin, wo ich sage, die können mal ziemlich sicher alle 3 Heimspiele gewinnen und dann bist du schon ziemlich sicher qualifiziert. Das sehe ich jetzt bei den anderen nicht so. Also,
ja, absolut.
Deswegen ist für mich der Porto schon so ein bisschen der Favorit. Vielleicht fangen wir mal mit Porto an.
Ja, gerne. Also Porto, 239 Millionen Marktwert, nur auf Rang 20, war auch sicherlich schon mal anders. Ja. Aber sie haben auch ziemlich gute Verteidiger verloren. Diego Dalot, Man United 22 Millionen, Ricardo Pereira für den gleichen Preis zu Leicester, Willy Boly nach Wolverhampton, Miguel Layún, den kennt man auch noch von der mexikanischen Mannschaft, zu Villarreal, Macano nach Rom, Diego Reyes nach Fenerbahce, ist eigentlich die komplette Abwehrreihe. Haben eingekauft Chancel Mbemba von Newcastle, ein Innenverteidiger, dann einen Brasilianer, den ich noch nicht kenne oder kannte, Eder Militao von Sao Paulo für 4 Millionen, den Wolfsburger Basur ausgeliehen fürs defensive Mittelfeld und Jorge ausgeliehen von Monaco für die linke Verteidigung. Also im Prinzip nur im defensiven Bereich irgendwelche Transfers getätigt.
Was halt auch, wie du sagst, notwendig war. Und gut, die haben halt noch den ewig jungen Maxi Pereira in der Abwehr.
Den Uruguayer. Stimmt, genau. Genau.
Ansonsten wirklich eine sehr, sehr junge Abwehr. Also wenn du da 25 bist, bist du schon der Älteste sonst. Und ja, hast halt noch Hector Herrera im Mittelfeld, den ich halt super finde, der da echt immer viel, viel macht und viel antreibt. Und ja, vorne hast du halt noch so Menschen wie Brahimi, der bei der WM 2014 mal recht gut gespielt hat, so ein Algerier, so ein kleiner, schneller. Vincent Aboubakar mit der Nummer 9, das ist halt wieder so ein Stürmer, wo der sagt, wer ist es, aber er macht halt so seine 20 Buden in Portugal. Adrian Lopez sehe ich noch. Ja.
Also ich würde es auch ähnlich einschätzen.
Moussa Mariga.
Ja, der auch ein gutes Jahr hatte in Portugal, soweit ich weiß. Ja. Ich finde, es kann natürlich schnell ein Übergangsjahr werden, wegen dieser extrem umgebauten Defensive, weil ist nun mal wichtig, dass du da hinten irgendwie auch auf Eingespieltheit und so setzen kannst oder bauen kannst. Glaube aber auch, dass die Gruppe für Porto die Chance bietet, Erster zu werden, weil sie im Gegensatz zu den Gruppengegnern schon auch diese Erfahrung haben, vor allen Dingen auf internationaler Ebene.
Ja, das finde ich immer.
Ja, genau. Und würde dann als nächstes mit dir zu Lok Moskau aus Top 1 mit viel Schalker Vergangenheit auf Management-Ebene. Genau, und Höfe des und auf Management-Ebene diesen Erik Stoffelshaus, der lange für Schalke gearbeitet hat. Also gibt es dann Wiedersehen. Ich habe mir, um jetzt mal anzufangen mit den Neuzugängen, sie haben Höfe des geholt, Krychowiak von PSG ausgeliehen, der zuletzt bei West Brom gespielt hat. Steht sicherlich nicht für Kreativität, aber für
guten Struktur.
Strukturblock auf der 6. Und Fjodor Smolov, den ich bei der WM ganz gut fand im russischen Team, und haben eigentlich bis auf Pejcinovic, Ex-Hertaner, niemanden abgegeben. Grundsätzlich würde ich also sagen, sie sind schon besser geworden.
Ja, klar. Und die haben halt so jemanden wie Cioluca hinten noch drin, eben Jefferson Fafan vorne, Eder spielt da vorne. Denisov im Mittelfeld habe ich mir noch rausgeschrieben und diesen Manuel Fernandes, auch noch ein interessanter Mann. Also da geht schon was. Also schlecht sind die nicht, würde ich sagen.
Ich sehe es genauso und glaube auch, dass so eine erfahrene Innenverteidigung um den Hövedes und Cioluca vielleicht für so eine Gruppenphase gar nicht mal schlecht sein kann.
Absolut.
Sie haben jetzt in Russland, wo ja schon ein paar Spieltage ins Land gegangen sind, fast immer nur 0-0, 1-0 oder 1-1 gespielt.
Da siehst du schon, wo die Reise hingeht.
Ja. Genau, das ging vielemals auch in des Gegners Richtung, aber ich glaube, für so eine Champions League Gruppenphase ist das mal gar nicht mal so ganz schlecht, wenn man da einen guten Defensivblock hat.
Nee, und ich finde, das ist halt so eine Aufgabe, da weiß halt auch Schalke nicht, woran sie gerät.
Absolut, weil,
da kann halt auch mal sein, dass Lok sagt, hier Schalke, nimm mal den Ball, mach mal.
Das und gefällt Schalke nicht so
gar
sehr.
Nicht ein.
Richtig.
Und dann kann Lok vielleicht gut kontern und dann, ja.
Ja, und gehen wir mal weiter zu einem Club, der Schalke noch bestens bekannt ist, Galatasaray Istanbul.
Ja,
da wird,
große Duelle.
Ja, da wird auch der Ruhrpott brennen. Das Spiel ist ja schon ausverkauft.
Ja, hast du fast schon wieder ein Auswärtsspiel noch.
Ja, eben. Und bei Galatasaray mit Fatih Terim, den Imperator auf der Bank, das finde ich auch großartig, ihn zu sehen. Also ich freue mich, dass sie da einen deutschen Gegner gezogen haben. Ist immer sehr schön anzuschauen. Die Spiele auch in der Türkei fand ich auch bei Bayern gegen Besiktas extrem cool zu sehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, sie haben ihren Topstürmer Bafétimbi Gomis überhaupt nicht ersetzen können, wie ich finde. Der Diok ist da jetzt allein auf weiter Flur vorne und ich finde, das sagt einiges aus. Also ja. Die Mega-Qualität hat Eren Derdiok, wie ich finde, nicht.
Nee, und ein Henry oder Henry Onyekuru, der Nigerianer, den sie jetzt noch dazu geholt haben, sehe ich halt auch nicht unbedingt. Oder Sinan Gümüş oder so. Also, ja, für mich ist Galatasaray, um es kurz zu machen, ein interessantes Team, eine Mannschaft, die halt auch mal im Heimspiel jemandem wehtun kann, aber für mich eigentlich die schlechteste Mannschaft in der Gruppe.
Sehe ich auch so. Also dann hast du eigentlich einen guten Übergang gemacht zur Tabelle. Dann fange ich jetzt an, genau. Ich sehe Porto auf der 1, ja. Sehe auf der 2, weil ich wirklich irgendwie daran glaube, dass Schalke zumindest zu Hause so 7 Punkte holt. Sehe die auf 2, Lok knapp dahinter auf 3 und Gala auf 4. Das ist meine Reihenfolge.
Okay, bei mir wäre es Porto auf 1, Lok auf 2, Schalke auf 3, Gala auf 4.
Ja, also du traust den Deutschen wirklich nicht viel zu bislang.
Ja. Haben wir ja nicht über Schalke geredet.
Das sollten wir nochmal machen. Nochmal ganz kurz zum Saisonstart. 3 Spiele, 3 Niederlagen.
Würde ich jetzt nicht überbewerten.
Ja, okay. Warum nicht?
Schwierige Gegner. Schwieriges Programm fand ich jetzt schon irgendwie für Schalke.
Ja, wobei Leverkusen in Gladbach, in München nicht eigentlich sogar noch das schwierigere
aber wir
Programm.
Haben wir jetzt über Schalke geredet.
Ja, ich wollte damit darauf hinweisen, dass ich ein bisschen verwundert bin, wie sehr doch Herrlich angezählt wird und wie sehr oder wie wenig das mit Tedesco passiert. Also wo man eigentlich sagen muss, der hat sich in seinem einen Jahr auf Schalke schon eine dermaßen krasse Lobby erarbeitet, spricht für ihn, aber ja, Schalke jetzt gegen die Bayern mit der Doppelbelastung insgesamt. Also ich glaube, das könnte auch ganz aus den Europapokalplätzen rausfallen für nächstes Jahr.
Ja, also ich glaube, Tedesco hat halt generell ein bisschen mehr Kredit, weil er letztes Jahr Zweiter geworden ist. Nicht nur Sechster wie Herrlich oder Fünfter, wie viel da war Leverkusen?
Fünfter, ja.
Fünfter. Und man hatte bei Leverkusen letztes Jahr dennoch immer das Gefühl, sie hätten besser sein können als dieser Fünfter. Und bei Schalke eben nicht. Deswegen glaube ich, dass Tedesco prinzipiell mehr Kredit hat und Tedesco hat halt auch prinzipiell mehr Plan, so wie seine Mannschaft spielt und dass das ganze Gefühl gepasst hat irgendwie besser, aber Schalke bleibt halt, finde ich, eine 1-0-Mannschaft. Das heißt, Schalke muss in Führung gehen, weil wenn sie nicht in Führung gehen, haben sie ein Problem. Und genau das hat sich jetzt, finde ich, gegen Wolfsburg, Hertha und Gladbach halt einfach immer fortgesetzt. Und dass sie halt immer das Problem hatten, dass sie irgendwann in Rückstand geraten sind und dann konnten sie damit nicht so richtig umgehen. Und deswegen jetzt sehr spannend und auch sehr richtungsweisend das Spiel jetzt am Dienstag 21 Uhr gegen Porto. Ja, auf jeden Fall.
Ich fand das, was du angesprochen hast, es trifft vor allen Dingen auch auf das Hertha-Spiel zu. Also wo sie ja wirklich diese Chance hatten per Elfmeter und kriegen im Gegenzug das 0-1 und danach war das eigentlich total uninspiriertes Spiel und vor allen Dingen sehr chancenarm. Und die Chancen in Gladbach waren eigentlich von den Gladbachern kreiert worden durch haarsträubende Fehler, Janschke etc. Also deswegen.
Ja, also ich finde halt, sie haben halt schon Offensivpotenzial mit Konoplyanka, Di Santo, Uth, Burgstaller, Embolo. Aber mir fehlt halt so der Plan B. Was mache ich oder wie stelle ich um oder was kann ich tun, damit meine Mannschaft, wenn sie im Rückstand ist, doch noch besser nach vorne spielen kann und kreativer auch vor allem nach vorne spielen kann. Dieser Ansatz fehlt mir bei Schalke so ein bisschen.
Ja,
und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung jetzt für Tedesco.
Ja, und ich glaube, das wird auch Zeit brauchen und die müssen sie ihm geben. Und ich hoffe für Schalke, dass die Ruhe behalten.
Ja.
Ja, und von Schalke gehen wir zum FC Bayern in Gruppe E mit dem typischen Bayern-Losglück, wie viele Spötter sagen. Sie spielen in einer Gruppe mit Benfica, Ajax und AEK Athen, also schöne Reisen für die Fans. Sportlich sicherlich ein lockerer Aufgalopp oder siehst du irgendwelche Gefahren, abseits des Verletzungspechs?
Nee, also es ist schon eine Bilderbuchgruppe für Bayern, muss man sagen. Also von den Gegnern her und auch vom Spielplan. Das war so ein bisschen jetzt die meine Gruppe, weil ich den FC Bayern eben auch als Reporter für Eurosport.de begleite. Ich werde auf jeden Fall alle 3 Heimspiele machen und ich werde in Athen sein am 23.10., um mir dort sozusagen das gesandwichte Auswärtsspiel anschauen. Und ja, also es geht natürlich für Bayern mit dem schwerstmöglichen in der Gruppe los, nämlich auswärts bei Benfica. Aber ich denke, dass halt gerade am ersten Spieltag für die Champions League die Sinne so geschärft sind, dass das echt gut ist für Bayern. Dann haben sie ein Heimspiel gegen Ajax, dann spielen sie zweimal gegen Athen. und hinten raus dann Heimspiel Benfica und das letzte Spiel in Amsterdam. Also ich sehe da ehrlich gesagt wenig, was da dagegen spricht, dass Bayern in der derzeitigen Verfassung auch mit dem Kader, den sie haben, also eigentlich könnte das mal eine Gruppe sein, wo du mit 18 Punkten durchgehst, sage ich jetzt mal so.
Ja, also
zu 13 Minimum. Also 4 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage wäre schon fast zu wenig.
Also ich wäre auch verwundert, wenn sie vor dem letzten Spiel in Amsterdam nicht schon als Gruppensieger durch wären. Also genau. Ich denke, das muss der Anspruch sein.
Ja.
Aber sie wollen ja eben mehr. Und die Saison geht ja, wie viele sagen, auch erst dann im Achtelfinale oder vielleicht sogar im Viertelfinale los, wenn sie im Achtelfinale auch noch ein Los à la Beşiktaş kriegen. Nirum Narum, sagst du, also die große Diskussion aktuell, sagst du, der Kader ist in der Breite zu dünn, um von den ganz großen Töpfen in der Champions League was abzubekommen, sprich Halbfinale, Finale?
Finde ich schon. Und zwar aus mehreren Faktoren. Also A, ist er zu alt und dadurch halt und dann noch zu dünn. Also sind halt irgendwie 21 Profis und im Durchschnittsalter irgendwie 27. Und das ist halt zu wenig. Und wenn man dann noch bedenkt, dass man Spieler im Kader hat, die halt per se verletzungsanfällig sind, ja, also es ist ja jetzt nicht, dass die mit so einem Kader wie jetzt Juventus, wo Chiellini, Bonucci und Vasalli irgendwie alles durchspielen, inklusive Nationalmannschaft, sondern du hast halt Spieler wie Robben, wie Ribéry, wie Thiago, wie Javi Martinez, wie auch ein Goretzka, Renato Sanchez, hinten Boateng. Das sind nun mal Spieler oder auch Neuer, die in den letzten 2 Jahren einfach so entweder sehr lange mal verletzt waren oder so häufig verletzt waren und wirklich als verletzungsanfällig gelten. Da verstehe ich irgendwie so die Kaderplanung nicht so ganz. Also es ist alles schön zu sagen, das hat dieses Jahr auf dem Markt sich auch nicht so ergeben. Es gab jetzt nicht so das Attraktive, was wir uns hätten holen können und wir verschieben jetzt den Umbruch einfach nochmal um ein Jahr, um halt es auch mit dem Trainerwechsel nicht alles in einem Jahr zu machen. Schön und gut, aber dann muss man, glaube ich, halt eben dann auch seine Ansprüche in der Champions League zurückschrauben und ja. Also Halbfinale wäre, denke ich, ein großer Erfolg mit der Mannschaft, mit dem Kader, wieder ins Halbfinale vorzustoßen. Und ja, alles drunter wäre aber dann wiederum wahrscheinlich zu wenig. Und das könnte halt eine schwierige Saison werden dann so für Bayern.
Ja, also ich sehe es auch ein bisschen zweigeteilt. Ich finde auf der Neuzugangsseite, also diese Argumentation, irgendwie Geld jetzt zu sparen, per se kann ich ja mich genau wie du jetzt auch nicht den Spieler finden, der Bayern jetzt wirklich, der jetzt A, gerade auf dem Markt gewesen wäre und B, Bayern auch wirklich sicher besser gemacht hätte, also in der Kategorie. Den sehe ich jetzt halt auch nicht. So à la einen verpassten Transfer. Was ich eher merkwürdig finde, ist, dass sie Vidal, Rudi und Bernat, vor allen Dingen Bernat so auf den letzten Metern, wo ich sage, also warum gibt man, klar ist das jetzt keine, sicherlich keine Stammkraft gewesen und das wird sie auch nicht mehr. Aber jetzt, wo man einen Rafinha verletzt hat, ist der letzte Ersatz-Außenverteidiger weg. Und damit muss man jetzt erstmal die nächsten Monate bestreiten, also nur mit Alaba und Kimmich. Und wenn man bedenkt, dass man ja sogar einen Boateng noch fast hätte ziehen lassen. Also finde ich das schon verwunderlich und gehe da auch mit dir.
Ja, fahrlässig so. Also, weiß nicht, man hätte sich ja auch mal um so jemanden in der Kategorie Dries Mertens oder so bemühen können.
So in dieser 1B-Kategorie.
Ja, genau. Also wo du sagst, so, da scouten wir halt auch mal wirklich in die Richtung und das sind Spieler, die uns so richtig weiterbringen. Aber ich weiß nicht, hätte es irgendwie nicht so, oder dass man so einen Batshuayi einfach holt als zweiten Stürmer und sagt, Lewandowski schön und gut, aber wir brauchen halt noch einen zweiten Mittelstürmer entscheiden, weil Sandro Wagner, okay, ist Sandro Wagner, aber so einer wie Batshuayi, 24 Jahre, hat sich bei Dortmund bewährt, hat eine gute Rückrunde gespielt. Warum hole ich nicht so jemanden mal dazu? Also einfach.
Wäre auch leicht bezahlbar gewesen. Also es gehört ja auch dazu. Ist ja für Bayern sind das ja auch Spieler, die sie wirklich auch mit ziemlich hoher Sicherheit bekommen würden.
Und jetzt hast du halt so einen bei James, hätte ich jetzt vor der WM gesagt, der bleibt auf jeden Fall, weil die dann die 42 Millionen Kaufoptionen ziehen nach dieser Saison, die jetzt läuft. Mittlerweile macht er mir so einen, ich habe eigentlich keinen Bock auf die Bayern und hier noch jahrelang zu spielen, Eindruck. Und ja, Kovac scheint ihn jetzt auch nicht für den Keyplayer seiner Mannschaft zu halten, dass ich fast schon wieder geneigt bin zu denken, der wird sich da jetzt ein bisschen raus, selber halt irgendwann sagen, er möchte nicht bleiben und dann werden sie das nicht machen. oder die kaufen ihn mit der Kaufoption und verkaufen ihn dann gleich wieder für 70 Millionen halt an jemanden, wo er wirklich hin möchte. Und ja, dann hast du wieder irgendwie so ein Puzzlestück für die Mannschaft verloren, wo ich sage, das wäre vielleicht einer gewesen, um den du die nächsten 5 Jahre hättest aufbauen können. Also so ein bisschen, weiß auch nicht.
Ja, Quo Vadis halt Kaderplanung, kann man sagen, ne?
Ja, genau. Und das ist halt schon so ein bisschen, seit Michael Reschke weg ist, das liegt das alles so ein bisschen brach und ist wieder alles so ein bisschen aus dem Bauch raus und er trägt dann doch wieder so viel Hoeneß-Handschrift, finde ich so, ah ja, jetzt machen wir halt mal nix, weil ich mag jetzt nicht und ja, komisch. Mal gucken.
Ja, sie machen sich immer ein bisschen größer, als der Markt wirklich ist, also generell als der Fußball ist. Also ich habe immer so dieses Gefühl, diese Wagenburg-Mentalität, also mir, ja. San mir, wir gegen den Rest. Das ist ja auch irgendwie geil und es ist aber auch irgendwie,
halt auch
ja, und es ist verdammt viel Folklore einfach, wenn man sich ehrlich macht.
Ja, klar.
Und ich glaube auch, dass es am Ende für Bayern nicht zum ganz großen Wurf reichen wird. Aber Platz 1, da sind wir uns einig, ist zementiert in der Gruppe. Kommen wir zum ersten Gegner aus Topf 2, Benfica Lissabon. Die mussten durch die Quali Fenerbahce und PAOK Saloniki geschlagen.
War nicht ohne,
also, absolut. Ja. Haben da einen harten Weg vor sich gehabt, aber haben es geschafft. Mussten aber gar nicht mal jetzt die ganz großen Namen auch ziehen lassen. Also ich habe einen Raul Jiménez, der ist nach Wolverhampton, wie so viele Portugiesen.
Ja.
João Carvalho.
Am Wochenende, glaube ich.
Ja, stimmt. João Carvalho nach Nottingham für 15 Millionen. Ansonsten Lisandro Lopez nach Genua ausgeliehen. Douglas ist zurück, den hatten sie ja von Barcelona ausgeliehen. Also die Mannschaft, tendenziell würde ich auch sagen, ein bisschen besser geworden mit vor allen Dingen einem Facundo Ferreira vorne, der auch dem Jonas vielleicht ein bisschen, dem Stürmer, der auch mit aufgrund fortgeschrittenen Alters ein bisschen verletzungsanfälliger ist, unter die Arme greifen kann, weil Seferovic hat diese Torquote eben nicht vorne. Dann haben sie, wie ich finde, einen spannenden Torwart, unseren U21-Keeper Odysseas Vlachodimos. Also irgendwie eine Mannschaft, der ich es zutrauen kann, auch mal zu Hause einen Großen zu schlagen, aber die eben auch 6 Spiele in der Vorrunde wie letztes Jahr verlieren kann. Also irgendwie ein großes Fragezeichen steht da für mich hinter.
Ja, für mich auch. Aber also ich habe halt so, wenn ich das so große und ganze betrachte, muss ich sagen, Benfica hat es irgendwie verpasst, halt aus der Misere bei Sporting und halt an dem ganz großen Aderlass, den der FC Porto die letzten Jahre hatte, irgendwie halt noch mehr Kapital zu schlagen. Also sie hätten es, glaube ich, es war eine günstige Konstellation, da in den letzten 2-3 Jahren sich wirklich zur klaren Nummer eins in Portugal zu machen. Und das haben sie irgendwie nicht geschafft. Warum, da bin ich nicht so tief drin, aber also die Möglichkeit wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall da gewesen.
Ich finde, sie treten auf der Stelle. Also.
Ja, genau. Ja. Genau. Und sie waren halt schon mal da, dass sie halt in der Champions League auf jeden Fall zwischen 12 und 20 waren, sodass also Achtelfinale 50-50 war, ob sie es erreichen oder nicht. Klar haben sie jetzt diese Saison mit der Gruppe, finde ich, auch ungefähr die Chance 50-50. Aber ja, es begeistert mich jetzt auch nicht und es ist halt auch wenig spielerische Substanz da, wo ich jetzt sage, die können jetzt Bayern einfach mal 2-0 weghauen am Mittwoch. Also sehe ich nicht.
Einen spannenden Namen, den ich mir noch notiert habe, ist Jetson Fernandes, 19 Jahre alt. Der hat sich jetzt im Verlauf der Vorbereitung und auch der ersten Spiele einen Stammplatz erobert im Mittelfeld und ist auch zu meiner Überraschung, oder was heißt zu meiner Überraschung, aber als ich mir den portugiesischen Kader in der Nations League angeschaut habe, war er dort auch mit dabei. Also ich glaube, das könnte einer werden, auf den man jetzt so in den nächsten 1-2 Jahren achten muss und der dann vielleicht wieder für viel Geld transferiert wird. Ja, so ungefähr. Das wäre natürlich dann aber die eher weniger gute Option aus seiner Sicht.
Ja, klar.
Wenn er dann irgendwann in Swansea spielt. Aber wahrscheinlich geht er eh nach Wolverhampton, wie alle Portugiesen.
Wahrscheinlich, klar. Gut. Die Wolves machen das alles.
Ich glaube, wir sind uns einig, ohne mit dir da schon näher drauf eingegangen zu sein, dass sie mit Ajax Amsterdam um Platz 2 spielen, vor allem mit Ajax.
Ja.
Ein Trainer auch mit Bayern-Vergangenheit, Erik ten Hag, der war Trainer der Zweiten in München.
Einen, den ich sehr schätze. Also mit dem habe ich ein paar Mal Interviews geführt, während er in München war. ein kluger Kopf auf jeden Fall. Und einer, der halt auch weiß, was er will und wie er spielen will und so. Also typischer holländischer Trainer, würde ich sagen. Taktiktrainer, ja.
Also würde man ihn so als Konzept-Laptop-Trainer bezeichnen oder?
Nee, ich würde ihn eher als typischen holländischen Trainer. Also so okay. Als, ja. Nee, Konzept-Laptop ist mir mittlerweile zu negativ besetzt irgendwie so. Aber nee, also einer, der klar weiß, der viel Wert legt auf Positionierung auf dem Feld, der viel Wert legt eben auf das taktische Verständnis jedes Einzelnen und aber die Mannschaft gleichzeitig nicht unbedingt in eine Schablone presst, sondern sagt, ihr müsst halt schauen, dass ihr alle Räume besetzt und dass der eine auch mal für den anderen das macht und hier und dort. Und ja. Und halt schon ein großer Fokus halt auch auf die Offensive.
Ja, also ist sicherlich ein guter Punkt, um anzufangen. Ajax hat ja eigentlich immer diesen Mix aus Jung und Alt, also ja. diese ganz jungen, blutjungen Spieler aus der Ajax-Schule, gepaart mit dann alten Recken. Und was ich in diesem Jahr oder in diesem Kader so gut finde, ist, dass die Alten, in Anführungsstrichen die Alten, ziemlich viel Qualität haben. Also ein Huntelaar kann immer noch seine Tore schießen. Vor allen Dingen finde ich aber spannend, dass sie Daley Blind geholt haben zurück, ja. Der ja auch erst 28 ist, also im besten Fußballeralter.
Das war ein sehr überraschender Transfer, fand ich.
Für 16 Millionen Euro, auch viel Geld in die Hand genommen. Dann noch Dusan Tadic von Southampton, auch im besten Fußballeralter für 11 Millionen. Ich finde, das macht Ajax in diesem Jahr ziemlich interessant. Ich habe sie in den Playoffs gegen Kiew gesehen, auch mal im Hinspiel.
Hat mich auch überrascht, dass das so deutlich war, ja.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und im Hinspiel, ich hatte gar nicht mal, ich hatte so mit einem halben Auge da hingeschaut und dann ging das aber ziemlich rasant zu und ich habe dann tatsächlich so ab der 20. das auch wirklich intensiv geguckt, weil es einfach ein geiles Spiel war und irgendwie auch eine klare Handschrift zu erkennen war und eben wirklich spannende Persönlichkeiten da sind, mit einem Frenkie de Jong, den ja auch Barcelona wohl schon jetzt haben wollte, oder auch dem Matthijs de Ligt, den Innenverteidiger, also gepaart dann mit diesem Blind, mit Tadic, sie haben ja auch nur Kluivert verloren, Younes hat ja eh keine Rolle
spricht
mehr gespielt.
Spricht man den de Ligt, wirklich?
Ich weiß es nicht, also ich muss ehrlich sagen,
De Ligt.
Ja, Schande über uns, also da müssen wir nochmal nachhaken. Wir wissen alle, wer gemeint ist.
Ziyech noch nicht vergessen.
Richtig, Hakim Ziyech, ja. Auch.
Ziyech.
Auf jeden Fall auch eine Waffe, also so flankiert, also Huntelaar flankiert von Tadic und Ziyech, finde ich, kann einigen Mannschaften wehtun.
Und weißt du, wen wir jetzt noch vergessen haben?
Wen?
Kasper Dolberg.
Stimmt. Richtig.
Großes Talent, schlechtes Jahr gehabt, so ein Sophomore-Slump würde ich es nennen, wenn wir beim American Football wären, aber vor 2 Jahren eben auf die Bühne gekommen und richtig guter Mann, Däne, Mittelstürmer oder einer für die zentrale Offensive, 20 Jahre, einer, den man auf jeden Fall auch im Zettel haben muss.
Und wenn der wirklich jetzt mal wieder angreifen kann und Huntelaar den Platz streitig machen kann, ist das, glaube ich, schon ein Brett vorne drin.
Ja.
Also Huntelaar wird sicherlich auch klar gemacht worden sein, dass er jetzt nicht mehr den absolut zementierten Stammplatz hat.
Ja, wie denn auch?
35. Eben. Und also. Dann muss er sich da genauso zurücknehmen wie ein Ribéry und ein Robben bei den Bayern. Ich glaube, am Ende kann es tatsächlich zu Platz 2 reichen. Das besprechen wir aber gleich, nachdem wir AEK Athen durchgegangen sind.
Oh ja, bitte.
Du fährst hin nach Athen. Die spielen ja jetzt, glaube ich, noch, bis ihr Stadion fertig ist, im großen Olympiastadion, oder?
Genau, die spielen im Olympiastadion. Was ein bisschen schade ist, weil das kleine Stadion von AEK, zieh es mir nach, wenn ich den Namen nicht weiß, aber das ist echt so eine kleine Schmuckbox. Das hätte ich mir dann gerne auch dort angeschaut, aber leider ist es das Olympiastadion bei denen, ja.
Hast du dich, also das Spiel ist ja noch ein bisschen hin, es ist ja erst dieses Sandwich-Spiel, der 3., 4. Spieltag. Was hast du denn bislang so zu AEK herausgefunden? Hast du sie mal gesehen oder hast du dir mal einen Spieler besonders rausgepickt?
Gar nicht, überhaupt nicht. Das ist für mich aktuell noch wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. Sind mir ungefähr so bekannt wie Roter Stern Belgrad.
Ja, also,
ich enttäuschen.
Was ich, also ich will mal ein oder zwei reinwerfen. Einmal Marco Livaja, Der ist mir bekannt durch, weil er, glaube ich, bei Las Palmas auch mal gespielt hat. Und ja. Da habe ich ihn, als sie noch in der ersten Liga waren, genau, da habe ich ihn da mal gesehen. Und vor allen Dingen fand ich spannend, dass er jetzt in der kroatischen Nationalmannschaft ist und dort quasi so die neue Neun geben soll. Ja. Und sich da jetzt in den Spielen, also gegen Spanien, wo sie dieses 6-0 gekriegt haben und dieses 1-1 in Portugal, eins hat er gespielt und das andere war der Ivan Santini, der mal bei Freiburg durchgefallen ist. Also,
genau.
Marco Livaja spielt eben im Kader des Vize-Weltmeisters. Das gehört so weit dazu. Ansonsten ist es absolut viel, viel No-Name. Aber was man grundsätzlich sagen kann, sie sind eben aus der dritten Liga. Sie sind ja sportlich in die zweite abgestiegen, haben dann sozusagen Neustadt aber in der dritten Liga gemacht, sind zweimal aufgestiegen. Ja, und jetzt
Meister geworden. Aber weißt du, dass ein ehemaliger Barca-Star spielt?
Ein Barca-Star? Hilf mir auf die Sprünge.
Szygrinski.
Ach, stimmt. Dimitri Szygrinski.
Dimitri Szygrinski, der damalige Top-Transfer von Pep Guardiola.
Da ist so wenig Barca drin in dem Namen.
Ja, geil, ne?
Irre.
Da sind auch sehr wenige Vokale drin in dem Namen. Aber gut. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, also ich habe natürlich schon mal drauf geschaut, aber ich erzähle jetzt mehr, als ich eigentlich weiß. Also sie haben einen sehr jungen, wohl sehr verheißungsvollen Mittelfeldspieler namens Galanopoulos und einen etwas älteren verheißungsvollen Mittelfeldspieler namens Mantalos. Das ist mir noch aufgefallen.
Ja, ich denke, viel mehr weiß vielleicht, wenn überhaupt, Michael Skibbe, der griechische Nationaltrainer.
Eine gute Idee, den könnte ich mal anrufen.
Genau. Das kannst du ja vielleicht mal machen. Ansonsten, um das abzuschließen, eben sehr rasant aus der dritten Liga wieder nach oben gekommen, haben jetzt den Abonnementmeister Piräus geschlagen und was ich mir habe aus ein paar Foren herausgelesen, dass sie im Vergleich zu PAOK oder auch Aris, Olympiakos, Panathinaikos ein relativ ruhiger Club geworden sind. Also, dass sie dieses Desaster mit dem Abstieg und dem Neuanfang doch dazu genommen haben, zum Anlass genommen haben, nochmal von Null zu starten sozusagen. Genau. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen. Wie ist denn deine Abschlusstabelle in der Bayern-Gruppe E?
Obwohl wir Ajax sehr viel gelobt haben, habe ich jetzt mal, also Bayern, Benfica, Ajax, Alk.
Ja, ich würde tatsächlich, ich bin mal mutig und gehe Ajax auf die 2, das wäre mein Unterschied. Ansonsten Benfica, hast du auf der 2, ich auf der 3, AEK hinten und Bayern vorne.
Gut,
logisch.
Kann ich mitleben.
Super. Und dann haben wir schon die letzte deutsche Mannschaft, für die es eine Premiere ist, in der Champions League zu spielen. Letztes Jahr hat es nur für die Playoffs gereicht und einer grauenhaft schlechten Europa League-Kampagne gegen Braga, Başakşehir und Ludogorets Razgrad. Ja. Hoffenheim letzter geworden. Und jetzt spielen sie in einer Gruppe mit Manchester City, Schachtar Donetsk und Olympique Lyon. Was ist da drin für Hoffenheim?
Ja, alles andere als Platz 1 wäre eine Enttäuschung, oder?
Ja, absolut. Also können wir direkt zur Gruppe G weitergehen.
Ja, also Hoffenheim, nee, sorry. Also ich habe mir die jetzt auch am Wochenende nochmal angeschaut gegen Düsseldorf. Das ist eine Mannschaft, mit der kann an einem sehr guten Tag sehr viel funktionieren, halt auch weil Nagelsmann dann die perfekt einstellt und so weiter, aber diesen Tagen stehen halt leider noch sehr viele Tage gegenüber, wo sie dann doch recht durchschnittlich und mittelmäßig spielen und Fehler machen, die man nicht machen darf. Und ja, vom Spielermaterial halt auch nicht wirklich so. Es ist halt einfach keine Champions League-Mannschaft. Punkt.
Ja, absolut. Ich finde gerade Serge Gnabry, Marc Uth.
Tut total weh.
Also eben, und dafür hat man auch logischerweise kein Geld bekommen. Uth war ablösefrei, Vertragsende. Gnabry war ja eh nur ausgeliehen aus München, vergisst man ja ganz schnell.
Ja.
Und sie haben es natürlich mega in Breite investiert, aber ich glaube, das reicht für die Champions League, kann das eigentlich nicht reichen. Bittencourt, Belfodil, Griffo, Brennett, Adams, dann
Chris Nelson.
Genau, wo auf den bin ich durchaus gespannt, aber ich glaube.
Ja, geiles Tor gemacht am Wochenende, also definitiv. Das war richtig gut.
Ich glaube, in der Champions League wird es schwierig, obwohl die Gruppe natürlich ein bisschen Potenzial bietet. Also es gibt halt nur eine richtige Krachermannschaft mit Man City. Aber also ich vergleiche sie so ein bisschen, also ich bin ja Gladbach-Fan und als wir zum ersten Mal in der Champions League waren, haben wir gegen Manchester City spielen dürfen, Juve und Sevilla.
Das war geil.
Und wir sind zwar Letzter geworden, aber irgendwie...
Aber es waren enge Spiele.
Genau, war es eng. Und 5 Punkte geholt, 2-mal gegen Juve unentschieden gespielt. Und
gegen Sevilla gewonnen, daheim 4-2, glaube ich.
Genau, oder? Richtig. Gegen City erst in der 90. unglücklich verloren. Ich glaube, wenn Hoffenheim so eine Runde spielen kann, dann können sie in der Gruppe wirklich nicht Letzter werden, weil eben die Mannschaften Donetsk und Lyon nicht so brutal stark sind. Allerdings würde ich auch mal Lyon nicht unterschätzen und ich traue es Hoffenheim auch zu, dass sie in Lyon auch mal 3-0 verlieren. Also bei denen kann alles passieren.
Klar. Ja, und in Donetsk. Ja. Also ich meine, mit Posch und Hack hast du halt einfach so in der Champions League jetzt nicht so die allerbesten Karten.
Absolut.
Machen wir es mal so.
Ja, gut. Kommen wir zum ersten Heim, ja genau, das erste Heimspielgegner am zweiten Spieltag für Hoffenheim gegen Manchester City und das ist ja lustigerweise auch eine Parallele zu Gladbach, weil unser erstes Heimspiel damals war auch gegen City.
Ja.
Mit Pep Guardiola sind sie letztes Jahr ja nicht ganz so erfolgreich gewesen, im Viertelfinale schon raus gegen Liverpool, zwar deutlich, haben einen Marktwert von über 1 Milliarde, liegen da auf Rang 2 hinter Barcelona.
Ja.
Und haben die ohnehin schon brutal starke Offensive um Riyad Mahrez von Leicester für fast 70 Millionen verstärkt und nennenswert nichts abgegeben. Champions League Mitfavorit oder was ist es für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn der englische Meister nicht Mitfavorit ist in der Champions League, dann weiß ich es auch nicht. Also es hätte auch letztes Jahr genauso gut Man City im Finale stehen können, weil das gegen Liverpool war halt einfach so ein 50-50-Spiel, das sie überraschend dann. Im Hinspiel waren sie nicht da, hatten sie nicht die richtige Einstellung irgendwie zum Gegner. Und ja, das hat sie gekostet. Das war auch im Jahr vorher so, gegen Monaco waren sie auch im Hinspiel irgendwie nicht da und haben irgendwie sehr, sehr, sehr seltsam auf den Sack bekommen. Und ich glaube, jetzt alle guten Dinge sind 3. Also dieses Jahr macht man nicht viel verkehrt, wenn man Man City als Halbfinalteilnehmer getippt hat, finde ich.
Ich finde auch, ich habe mir nämlich als sozusagen Man City-Fazit aufgeschrieben, sie sind auf allen Positionen doppelt besetzt, außer vielleicht Linksverteidiger, wo Mondi so ein bisschen, ja, ein alleiniges Dasein hat. Aber ansonsten, sie sind eben auch, finde ich, auch ein Faktor noch taktisch unheimlich variabel. Also sie können ja... auch gerade vorne können sie ja fast blind rochieren. Also das ist gerade offensiv, finde ich das so brutal stark. Und man vergisst ja fast, dass De Bruyne verletzt ist.
Ja, genau. Das ist noch so der einzige Punkt, den ich auch markiert hatte. Also wie fangen die jetzt für die Vorrunde auf, dass De Bruyne nicht dabei ist. Aber ja.
Ja, vielleicht auch eine spannende Saison jetzt auch nochmal für Ilkay Gündoğan. Ich fand ihn in den Länderspielen fand ich ihn ziemlich präsent.
Auf jeden Fall.
Also
ich habe ihn gegen Frankreich live im Stadion gesehen. Da fand ich das gut, was er gemacht hat, als er eingewechselt wurde. Gegen Peru, ja gut, mit Licht und Schatten, sagen wir mal so.
Also
aber besser als vorher auf jeden Fall.
Genau, genau. Und ich finde, er hat insofern eine wichtige Rolle, weil er ja, also wenn er jetzt mal angenommen, er spielt mit Fernandinho so auf einer Doppel-6, er ist ja eher die 8.
Ja.
Und
ich
glaube, gerade gegen Mannschaften, die wirklich auch offensiv stärker sind als Burnley, West Ham etc. pp., also sprich dann in der K.O.-Phase, da wird es wichtig sein, dass so ein Gündoğan diese Balance
Die Rollenverteilung passt.
Ja, genau,
gut.
Genau.
Wenn du Fernandinho, David Silva und Gündoğan hast, dann hast du halt einen 6er, einen 8er und einen 10er. So. Also einen, der halt sehr viel nach vorne macht und halt sehr kreativ ist mit Silva, einen Fernandinho, der das Ganze so ein bisschen absichert, aber auch einen guten Ball spielen kann und der Gündoğan halt genau in der Rolle dazwischen, die ihm halt am besten liegt. So.
Ja, also ich glaube, wir gehen beide von Manchester City im Halbfinale aus. Das war nämlich
lass
auch.
Lass doch mal über die zwei Teams noch reden, die wahrscheinlich den zweiten Platz
haben. Ja, Schachtja Donetsk können wir damit anfangen. War letztes Jahr immerhin im Achtelfinale, da an AS Rom knapp gescheitert über die Auswärtstore und haben wie immer hinten Ukrainer und vorne Brasilianer.
Ja, so kann man es ungefähr zusammenfassen. Ja, richtig. Also. Aber immer eine Mannschaft, die man immer irgendwie auf der Rechnung haben muss, die es immer irgendwie schafft, doch noch ein paar Spiele auch in der Champions League zu gewinnen und unangenehm zu sein als Gegner.
Und ich muss auch gestehen, also die Neuzugänge, Maicon, Corinthians, 7 Millionen, Fernando von Palmeiras für 5,5, dann Cipriano von Sao Paulo für 1 Million, alles Mittelfeldspieler, sagen mir alle nix. Junior Moraes, den Stürmer von Kiew, den haben sie geholt, den kennt man eben aus dem Europapokal. Ja. Muss dann sagen, dadurch, dass sie einem alle nichts sagen, also sind es irgendwie unbeschriebene Blätter. Ich glaube, das kann wieder richtig gut werden, wenn die wirklich so einschlagen, wie das schon viele in Donetsk getan haben. Aber wenn sie es eben nicht tun, dann fällt es gerade dieses Jahr auf, dass sie schon wirklich, aber wirklich in allen Mannschaftsteilen Kracher verloren haben mit Fred, der für knapp 60 Millionen zu Man United gegangen ist. Bernard, der zu Everton gegangen ist. Darius Renard, eine Legende, ist auch nochmal oder tingelt nochmal nach Italien. Ich muss mal eben kurz gucken. Genau, Cagliari Calcio. Und Facundo Ferreira, der auch wahnsinnig viele Tore geschossen hat, spielt für Benfica. Also das wird schon, glaube ich, ein Husarenritt, die alle irgendwie ansatzweise zu ersetzen, weil da haben sie jetzt in einem Jahr wirklich den kompletten Umbruch.
Und was ich halt immer noch nicht verstehe, dass sie halt immer noch so einen echt schlechten Torwart drin haben.
Stimmt, ja, da tut sich nichts. Ja.
Also es tut sich gar nichts. Wir haben zwei Schewtschenkos als Ersatztorhüter. Oleksiy Schewtschenko und Nikita Schewtschenko. Aber spielen tut immer noch der Ole Pjatov.
Ja, also vor allen Dingen bei Pjatov finde ich immer ganz, ganz interessant, dass er gefühlt, denkt man, das war wie mit den Beresutskis. Ja. Dass sie eigentlich seit 10 Jahren schon die Karriere hätten beenden müssen, aber immer noch keine 40 sind.
Ja, oder halt der von Kiew, der Torwart. Der Stofkowski.
Richtig,
der
genau.
Der das hat war ja auch 35 Jahre lang gespielt.
Ja, genau. Und da geht Pjatov auch ein bisschen mit einher, finde ich.
In die Richtung geht er rein, ja.
Ja, ja, kommen wir zum letzten Team in der Hoffenheim-Gruppe. Olympique Lyon sind letzte Saison nur in der Europa League gewesen, da im Achtelfinale gescheitert. Und
Frage hatte ich noch zu Donetsk, die mir gerade auffällt. Dürfen die eigentlich mittlerweile wieder in Donetsk spielen?
Nee, dürfen sie nicht.
Die spielen in Lviv immer noch, oder?
Ich glaube, sie spielen mittlerweile in Charkiw, weil sie auch nicht mehr in Lviv spielen.
Ah, okay. Ja, also das muss man natürlich dann auch immer noch mit einberechnen, dass sie natürlich immer noch aus einer Krisen-Kriegsregion kommen und insofern natürlich auch mit allem, was da dazu gehört, nicht die besten Voraussetzungen haben.
Ja, sie spielen seit letztem Jahr in Charkiw oder Charkow, nicht mehr in Lviv, weil sie da, glaube ich, soweit ich weiß, nicht so die große Akzeptanz der Zuschauer genossen haben. Vielleicht ansatzweise Heimspiele haben wollen. Gut, kommen wir zu Lyon. Die sind in Frankreich Dritter geworden hinter PSG und Monaco. Also eine gute Saison gespielt und mussten auch nicht mehr durch eine Qualifikation. Haben Mariano Diaz verloren, der von Real ausgebildet wurde und auch wieder zurückgegangen ist.
Nummer 7 bei Real Madrid jetzt.
Auch nicht schlecht. Ja, das könnte auch so eine Fußball-Quiz-Frage sein. Wer hat die Nummer 7 nach CR7? Ja. Gut, da habe ich mir notiert, sie haben Moussa Dembélé für quasi genau das gleiche Geld, also das Geld reinvestiert, und Dembélé, den habe ich bei Celtic ein paar Mal gesehen, weil sie auch mit dem Gladbach zweimal gespielt haben in der vorletzten Champions-League-Saison, finde ich erstmal so von Grund auf, glaube ich, 1:1 ersetzt. Und das Gleiche könnte gelten für Mukhtar Diakabi, den Innenverteidiger, der zu Valencia gegangen ist. Da haben sie Jason Denayer, den Belgier, geholt von City, der zuletzt nach Galatasaray ausgeliehen wurde. Mhm. Also grundsätzlich, vor allen Dingen, weil sie Nabil Fekir gehalten haben, glaube ich...
Truppe.
Ja, und vor allen Dingen ist die Mannschaft auch nicht schlechter geworden. Vielleicht sogar, was heißt vielleicht? Also sie sind sicherlich auch das eine Jahr nochmal erfahrener geworden, spielen jetzt auch ein bisschen zusammen und haben eben nicht keinen wirklichen Umbruch im Team. Und ich glaube, dass sie am Ende weiterkommen können in der Gruppe als Zweiter.
Auf jeden Fall. Du hast halt immer noch Spieler, die halt schon eine gewisse Upside haben, also so ein Memphis Depay. Da erwartet man eigentlich auch immer noch so, dass er vielleicht dann doch mal noch seine richtige Breakout-Season im europäischen Clubfußball hat. Fekir hast du angesprochen, den jetzt, glaube ich, auch noch nicht so alle so als wirklich Starspieler auf dem Zettel haben. Da ist schon was drin und dran, muss man schon sagen.
Kommen wir zu unserer Tabelle. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diesmal zum ersten Mal wirklich komplett identisch liegen. Also, ich fange mal an. Bei mir ist City auf der 1 natürlich.
Ja.
Auf der 2 sehe ich Olympique Lyon. Auf der 3 Donetsk und auf der 4 Hoffenheim, die knapp ihr Minimalziel, also Rang 3, verpassen.
Komm, ich tausche mal Donetsk und Lyon.
Okay.
Einfach um was Lustiges zu machen.
Okay, alles klar. Ja, so unrealistisch also Man City, ist es Donetsk, ja auch nicht.
Lyon, Hoffenheim.
Hoffenheim, alles klar. Heißt bei dir, wo wir jetzt alle Mannschaften aus Deutschland durchhaben, auch nur Bayern im Achtelfinale?
Ja. Kann ich mir leider vorstellen.
Ja, leider, muss man dazu sagen, genau. Ich glaube, jetzt die beiden letzten Gruppen können wir relativ schnell abhandeln, vor allem in die Gruppe G. Da habe ich mir notiert, für mich die unausgeglichenste Gruppe von allen. Wir haben Real Madrid, wir haben die AS Rom, also zwei Teams, die unter den letzten vier waren, und dann ZSKA Moskau und Viktoria Pilsen. Also fangen wir mit Real an. Dreimal in Folge jetzt den Titel geholt. Vier der letzten fünf Champions League-Titel geholt.
Und das war es jetzt dann auch.
Ja, bist du davon überzeugt, dass da ohne Ronaldo jetzt nichts mehr geht?
Kein Ronaldo, kein Champions League-Titel. Kann ich mir nicht vorstellen. Also da die den nicht ersetzt haben, nee, also ich weigere mich, es mir vorzustellen. Sagen wir es mal so.
Ja, also,
sie werden gut sein. Ja, sie werden wahrscheinlich ins Halbfinale kommen. Ja, sie kommen vielleicht sogar ins Finale, aber also bitte irgendjemand jetzt mal Real weghauen und dann ist gut. Also das ist jetzt mehr Wunschvater des Gedanken, aber der Abgang von Ronaldo und eben das Nicht-Ersetzen dieses Fix-Spielers, dieses Jahrzehnt-Spielers, gibt mir dann doch die logische Basis dazu zu sagen, nee, also jetzt nicht mehr dieses Jahr.
Ich glaube auch, dass eben weil sie ihn auch nicht ansatzweise durch irgendeinen Hazard oder so haben ersetzen können, wird es schwierig. Ich finde allerdings, sie haben schon noch eine interessante Mannschaft, insofern mit einem Asensio, einem Isco, die wirklich, abgesehen von der WM, muss man sagen, irgendwie doch on fire wirken. Und den ich zutraue, auch die ein oder andere geile Partie hinzulegen, auch in der Champions League. Aber ich glaube eben, dass jetzt ist auch so ein Jahr, wo das eigentlich, das kann nicht funktionieren. Also es ist ja jetzt nun mal eine Riesenzäsur und man muss sich da jetzt, glaube ich, auch ein bisschen neu justieren. Und ich denke mal, dass im nächsten Sommer auch irgendein Megastar kommen wird.
Ja, muss. Also sonst gehen die Fans auf die Barrikaden. Also das muss so sein.
Nichtsdestotrotz eben eine extrem leichte Gruppe mit dem einzig wirklichen Gegner, so möchte ich es mal spöttisch sagen, AS Rom. Da fangen sie auch direkt an, also zu Hause gegen die Roma. Und die weiß auch, glaube ich, gar nicht so richtig, so recht, wie sie letztes Jahr ins Halbfinale gekommen ist. Ja. Und
auch nicht, wo sie steht dieses Jahr. Also ein bisschen habe ich den Eindruck.
Hat sich viel getan auf dem Transfermarkt, also kein Megatransfer, also Stephen Sonsi, den Weltmeister aus Sevilla, für 27 Millionen geholt, das war der teuerste, ansonsten Justin Kluivert, der wirklich genauso aussieht wie sein Dad, Javier Pastore, der es bei PSG nicht in die erste Elf geschafft hat, ansonsten ja eben Alisson Becker verloren als Torwart, das ist natürlich auf der Abgangsseite zu verzeichnen, genauso wie Nainggolan.
Aber den haben sie ja eigentlich mehr oder weniger gehen lassen, also.
Ja, eben, den wollte man nicht mehr, ne?
Ja.
Ja. Genauso wenig war er in der belgischen Nationalmannschaft gewollt.
Ja, komisch eigentlich.
Finde ich auch, ja. Ist eigentlich
Fußballer sind einfach nicht mehr en vogue.
Ja, das stimmt.
Ivan Marcano geholt, irgendwie Innenverteidiger von Sevilla, oder?
Porto.
Nee, von Porto, ja. Ich weiß nicht. So, also die Roma begeistert mich nicht, aber ich denke mal, es wird reichen, um Moskau und Pilsen in Schach zu halten.
Ja, also ich glaube, das können wir kurz halten, sehe ich ganz genauso. Sie sind zu Wen stark für die anderen. Pilsen? Bitte?
Wen kennst du bei Pilsen?
Bei Roman Hubnik, der spielt da doch noch, ne?
Ja. Ja, der spielt da noch, ja. Sehr gut.
Und das Schöne war, dass ich habe mir im Kicker Champions League oder Europapokal Sonderheft geblättert.
Ja.
Und da war ein Interview mit Roman Hubnik und dann habe ich mal einfach mal eingegeben, Hubnik und Pilsen und Champions League und alle, also bei Google News. Und sobald irgendwas mit Viktoria Pilsen dort auftaucht, ist immer Roman Hubnik als Gesprächspartner da, weil er ist, glaube ich, auch der Einzige, den man kennt. Und
so ungefähr,
man muss trotzdem auch konstatieren, er war jetzt keine Legende in der Bundesliga. Also er hat in Hertha seine paar Jahre gespielt. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, er hat doch alles richtig gemacht. Der spielt jetzt da in seiner Heimat, spielt er jetzt auch nicht erst seine erste Champions-League-Saison und hat jetzt Real Madrid. Sie haben damals, ich glaube, da war er ja auch schon wieder da, gegen Bayern ja auch gespielt, gegen Manchester City. Und genau, Saison 13-14, das habe ich mir notiert, ganz lustig, da haben sie 3 Punkte geholt in der Gruppe mit Bayern, Manchester City und ZSKA.
Ja.
Und das hat eben wegen des direkten Vergleichs gegen ZSKA gereicht und dadurch sind sie Dritter geworden.
Ja.
Und das würde ich jetzt gar nicht mal komplett ausschließen. Also mehr als 3 Punkte sind wahrscheinlich auch nicht drin. Und vielleicht haben sie nochmal so ein Glück. Aber ansonsten...
ZSKA, finde ich, hat ganz schön abgebaut. So vom Spielermaterial her.
Ja, also da haben wir Golovin nach Monaco. Da haben wir Vitinho. Eine hängende Spitze, glaube ich, hat der gespielt. Ein Brasilianer, der irgendwie nach Flamengo gegangen ist. Und vor allen Dingen die alten Recken, die Berezutskis, Ignacevic sind alle weg.
Ja, alle weg.
Also,
nur noch Akinfeev ist noch da.
Ja, und auch gar nicht mal so viel geholt. Sie haben Innenverteidiger, einen Isländer, Magnusson von Bristol geholt für knapp 3 Millionen.
Ja.
Ansonsten Abel Hernandez, der sagt mir was, von Hull City. Glaube ich, ein Uruguayer als Mittelstürmer. Aber also ich glaube, ja, sie haben wirklich abgebaut. Platz 28 in der Transfermarkt-Tabelle von den 32 Teams. Ich glaube, das war bei ZSK auch mal anders.
Marktwert her.
Ja, genau.
Mit also 3. Sie haben halt diesen Mario Fernandes, den Rechtsverteidiger der russischen Nationalmannschaft mit dem überaus russischen Namen.
Genau, der auch kein Wort Russisch spricht.
Genau, dann haben sie halt Alan Zagoyev noch, so ein klassischer Zehner aus der russischen Nationalmannschaft. Ja, und das war es dann eigentlich schon fast an Spielern, die man kennen sollte, außer Abel Hernandez eben, der von Hull City, glaube ich, kam. Ein Uruguayer.
Sind wir denn da jetzt d'accord mit unserer Reihenfolge? Real, Rom, ZSKA, Pilsen wäre mein Tipp.
Ja, sage ich auch.
Okay, alles klar. Und dann gehen wir in die allerletzte Gruppe. Die sind wir so ein bisschen abgeflacht vom Niveau her, also mit Gruppe G. Aber ich finde, Gruppe H hat noch mal was.
Jetzt geht es noch mal in die Vollen.
Also auch im Zuge der Auslosung fand ich, wurde die ein bisschen unterschätzt. Also es hat sich alles auf die Gruppe C geworfen mit Barca, Tottenham, Gruppe B, genau, und Gruppe C mit PSG, Napoli, Liverpool. Ja. Aber ich finde Gruppe H, also kann auch eklig werden für vor allen Dingen Manchester United.
Das liegt daran, dass halt Valencia irgendwie keinen guten Klang mehr in Europa hat oder keinen jetzt so ho. Mhm. Das ist aber ein geiler dritter Club irgendwie. Aber für mich zu Unrecht. Also,
Wollen wir mit Valencia anfangen?
Gerne. Ja, also ich finde die Mannschaft, die hat Power und sexy. Also wenn man sich nur mal die Offensive anschaut, mit Gonzalo Guedes, mit Kevin Gamero, mit Cheryshev, mit Rodrigo, mit Santi Mina und mit Michy Batshuayi. Also Halleluja. Da geht schon einiges.
Also,
möchte ich sagen.
Ich glaube auch, wenn die so ein bisschen eingespielter sind, weil also der Start war ziemlich schlecht in Spanien. Ja. Ich glaube nur 3 Punkte aus 4 Spielen. Aber so, wenn man dem ganzen Projekt da so ein bisschen Zeit gibt, glaube ich, kann das was werden. Also ich finde auch, diese Sturmspitze ist wirklich exzellent besetzt, wenn man bedenkt, dass von diesen Leuten wirklich dann auch jemand auf der Bank sitzen muss, weil ansonsten werden sie ausgekontert, wenn sie wenn sie alle einsetzen. Ich finde aber auch, sie haben mit einem, Geoffrey Kondogbia von Inter, auch einen guten Mann, der jetzt, glaube ich, gerade noch verletzt ist, aber grundsätzlich sind das auch keine ganz schlechten Leute. Also,
ja, Dani Parejo hast du hast noch Coquelin im Mittelfeld.
Richtig.
Also da ist jetzt keiner, der so richtig abfällt. Hinten hast du jetzt mit José Gaya, den neuen Linksverteidiger von der Nationalmannschaft, der hat jetzt 2 Mal gespielt für Spanien. Du hast den unvermeidlichen Garay immer noch. Du hast den Murillo, den Kolumbianer, den Innenverteidiger. Und noch einen Brasilianer namens Gabriel Paulista.
Stimmt, der war auch bei Arsenal, ne?
Ja, ist das der?
Ich glaube, ja.
Gabriel. Ja, kann sein. Und ja, Neto im Tor. Auch nicht so verkehrt. Also das ist eine gute Achtelfinalmannschaft eigentlich für die Champions League. Aber du hast halt Man United und Juventus noch in der Gruppe.
Absolut. Also wir können ja meinetwegen mit United weitermachen.
Gerne.
Die haben sich ja jetzt ein bisschen gefangen, so wirkt es zumindest. Auch wenn, ja, ich sag mal, viel Effizienz dabei war, sprich Standards. Aber irgendwie ist es genau das, was ich auch von Mourinho erwartet habe, dass wenn er jetzt irgendwie nicht den allergeilsten Kader hat, dass er irgendwie die Mannschaft so zum Erfolg taktiert. Weißt du, was ich meine?
Und ich glaube, kann ihn nicht angucken.
Ja, nee, man kann es sich nicht angucken, aber irgendwie, es ist ja nicht das erste Mal, dass Mourinho irgendwie unansehnlichen Fußball spielen lässt. Und ich weiß nicht, vielleicht können sie mit ein bisschen Glück dann auch mal wieder in ein Viertelfinale reinkommen. Grundsätzlich muss ich aber auch sagen, die Mannschaft ist jetzt nicht besser geworden. Also Fred, klar, Carrick dafür, der ist weg, Karriereende. Dann Blind haben sie noch abgegeben. Es hat sich ja kaum was getan bei Man United. Ja. Wenn man jetzt mal von Fred absieht und Diego Dalot, den Rechtsverteidiger von Porto. Grundsätzlich wirklich unansehnlich, aber Mourinho kann auch Mannschaften, sage ich jetzt mal, zum Sieg coachen irgendwie durch wirklich ekelhaften Fußball. Aber in der Gruppe kann es auch sogar schon nach der Vorrunde aus sein. Also das möchte ich jetzt auch nicht in Abrede stellen.
Also wenn man sich nur mal die Offensive anschaut, mit Alexis Sanchez, Lukaku, Rashford, Martial und Jesse Lingard, dann müsste man eigentlich sagen, boah, was eine geile Truppe. Aber ich finde halt, dass das, dann hast du halt noch Pogba dazu und Mata und Fred und Ashley Young und Ander Herrera und Fellaini und Matic, den ich eigentlich auch super, super gern zusehe beim Fußballspielen. Aber ich habe das Gefühl, Mourinho kriegt es einfach nicht hin. Der kriegt da nicht die richtige Mischung rein, so dass das halt echt auf allen Zylindern gut läuft. Irgendwas fehlt immer. Also und deswegen, ja, überzeugt mich nicht so.
Ja, also es wirkt so ein bisschen, als hätte er so den Touch verloren. Ich weiß auch nicht. Das ist ein Mourinho-Touch.
Also die Trefferquote, dass du halt irgendwie mit dem immer Meister wirst, immer in der Champions League auf jeden Fall ins Halbfinale kommst, ist irgendwie abgelöst worden durch, wir werden leider nur Vierter oder Fünfter in der Premier League und werden vielleicht auch mal nur Dritter in der Vorrunde in der Champions League, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Also, ja.
Und alleine, dass wir das in Frage stellen, das Weiterkommen, also tun wir ja, glaube ich, beide, passt eigentlich gar nicht zu dem, was sie da an Spielermaterial haben. Also sie sind laut Transfermarkt sind sie die fünft teuerste Mannschaft mit 855 Millionen.
Und noch vor Bayern, glaube ich.
Vor Bayern, vor PSG und zwar relativ deutlich sogar. Mhm. Und das liegt dann eben natürlich weitestgehend an diesen fünf Offensivspielern. Aber und natürlich im Pogba, aber grundsätzlich das, was man hat, passt überhaupt nicht zu dem, was rauskommt.
Genau.
Und das scheint sich auch in dieser Saison fortzusetzen, wenn man das jetzt mal so ganz vorsichtig sagen kann.
Marcus Rashford dieses Jahr macht. Das könnte so die Breakout-Season von Marcus Rashford sein. Aber
muss es dann aber auch bald schon, oder? Also,
muss es. Gut, der ist 20, aber ja.
Ja, also das Problem bei solchen Spielern ist immer, dass man vergisst, wie jung die noch sind, weil die eben schon seit 3 Jahren so wirklich Spielzeit haben. Ne? Ja. Gut, dann machen wir weiter mit Juventus Turin, mit Cristiano Ronaldo und seinen 100... Ja, Cristiano Ronaldo und Co., man kann so sagen. Man vergisst ja ganz schnell, dass sie, wie ich finde, mit einem João Cancelo einen guten Transfer gemacht haben, der sozusagen Lichtsteiner ersetzt. Und Bonucci hat absolut mega die Qualität. Also das ist ja kein schlechter. Und Emre Can noch geholt. Ich finde, in Anbetracht der Tatsache, dass Juve auch gegen Real so unglücklich gescheitert ist, mit Ronaldo kann sogar vielleicht der ganz große Wurf gelingen.
Auf jeden Fall.
Also wenn sie so ein bisschen Spielglück haben.
Bin ich ganz klar bei dir. Das Einzige, was ich momentan noch nicht so richtig abschätzen kann oder was mich ein bisschen mit der Augenbraue zucken lässt, ist die Situation von Paulo Dybala.
Genau.
Weil ich nicht so richtig weiß, wie das funktioniert da aktuell oder wie das funktionieren soll. Ob eben Allegri wirklich eine Möglichkeit findet, Ronaldo und Dybala so einzusetzen, dass das funktioniert, weil dann hast du halt immer noch einen Costa, einen Cuadrado und einen Mandzukic und so dazu und deine ganzen guten Mittelfeldspieler, die du eigentlich auch immer spielen lassen willst, also Pjanic, Kedira, Matuidi und irgendwann wird es halt dann eng. Hast du auch noch einen Emre Can geholt, hast du auch noch einen Rodrigo Bentancur, den jungen Uruguayer, der auch im Mittelfeld immer mehr Fuß fasst und immer öfter spielen will. Also es ist schon so ein bisschen Teammanagement oder Trainermanagement gefragt, aber wenn das alles klickt und wenn das alles funktioniert, schon eine geile Truppe. Auf jeden Fall. Also da hast du wirklich nicht einen im Kader von der 1 bis zur 20, wo ich sage, ach ja, nee, nicht so mein Fall.
Und trotzdem habe ich immer ein bisschen das Gefühl, nicht ganz so krass wie bei Atletico, aber dass man irgendwie Juve immer so grundsätzlich ein ganz bisschen vielleicht auch unterschätzt. Also
ja, man sagt halt immer so tendenziell, dass die sind über dem Zenit. So die da hinten, die spielen da alle seit 100 Jahren. Ja, gut, wir müssen vielleicht noch über den über die Nachfolge von Gigi Buffon reden.
Ja, genau, mit Szczęsny oder Perin, genau.
Ja.
Die ja sicherlich Spielzeit auch sich teilen werden. Also ich sehe da jetzt Szczęsny jetzt nicht so klar gefestigt.
Nee, also ich sehe eher eigentlich auch den Perin als Nachfolger von Buffon, aber Szczęsny ist für mich halt keiner der Top 5 europäischen Clubs irgendwie was zu suchen hätte im Tor. Also, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Also Perin ist ja, glaube ich, auch schon in der italienischen Nationalmannschaft hinter Donnarumma. Sicherlich klingt das für mich auch eher danach, er ist ja auch noch jünger, als wäre er der Nachfolger von Buffon. Aber ja, muss sich sicherlich dann jetzt auch beweisen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dass sie ein bisschen die Einsatzzeit sich über die Saison auch größtenteils teilen werden.
Ja.
Einen Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben und zwar, das finde ich bei Allegri immer ganz cool. Ich finde, dass der wirkt immer so klar und aufgeräumt auf Pressekonferenzen und versucht da auch immer extrem langsam zu sprechen, damit jeder sein, ja, das, was er sagen will, auch richtig weitergibt und richtig, richtig notiert. Das finde ich bei dem extrem spannend und was ich auch bei ihm, ich habe bei ihm das Gefühl, dass er eine Mannschaft ganz gut führen kann und die Mannschaft dadurch auch sehr homogen wirkt, weil das, also die, das einzige Fragezeichen ist wirklich Dybala. Ansonsten, glaube ich, folgen die dem Trainer blind oder halt Ronaldo, je nachdem, wie man's aufdröseln möchte.
Ja, sehe ich auch so. Und ich finde halt, Allegri hat zum Beispiel auch Khedira nochmal besser gemacht oder setzt Khedira halt wirklich nach seinen Stärken und seinen Fähigkeiten ein.
Der sogar.
Khedira ist bei Juve immer noch unumstritten. Und der spielt da Stamm. Das ist halt einfach so. Der spielt da.
Und auch gut.
Und auch gut.
Tore macht er auch noch. Kommt noch dazu. Ja, absolut.
So, also diesen Eindruck, den man in Deutschland von Sami Khedira hat, von der WM, ist halt, glaube ich, auch ein bisschen, ja, nicht das richtige Bild, das man haben sollte von Sami Khedira.
Ja, ist ein bisschen, also ohne das Özil-Fass aufmachen zu wollen, aber ist fast ein bisschen ähnlich manchmal, habe ich das Gefühl. Also
ja,
Khedira.
Ja, der hat halt auch auf einer Position spielen müssen oder so spielen müssen, was er halt nicht kann. Also.
Absolut, ja.
So.
Gut, gut. Bevor wir jetzt zum Tipp kommen, ist mir aufgefallen, dass wir eine Mannschaft vergessen haben.
Wir haben noch nicht über die Young Boys gesprochen.
Richtig, genau. Also die ihren Erfolgstrainer Adi Hütter nach Frankfurt verloren haben und jetzt Gerardo Seoane auf der Bank haben.
Gerardo Seoane.
Ja, absolut. Richtig geiler Name. Mhm. Ist, glaube ich, auch noch relativ jung. Hat zuletzt bei Thun, meine ich, trainiert und ist da
Luzern,
auch irgendwie mit,
glaube ich.
Oder Luzern, auf jeden Fall ist er mit Pauken und Trompeten da abgehauen, als Bern ankam.
Gute Trottel, hat er gesagt.
Ja, ist halt die Frage, also sie wirken in der Schweiz, sind die ja schon wieder so klar vorne, habe ich jetzt neulich mal geguckt. Also die haben ja bislang alles gewonnen in der Schweiz.
Ja.
Ich glaube, die Gruppe ist, um es vorwegzunehmen, viel zu stark, aber sie spielen auf Kunstrasen zu Hause und haben in den Playoffs, sie sind ja jetzt nicht das erste Mal dabei gewesen, also waren schon dreimal gescheitert in den Playoffs, ganz knapp gegen ZSKA, haben vor zig Jahren, vor 6, 7 Jahren sogar Tottenham mal in 30 Minuten zerlegt, 3-0 geführt, am Ende 3-2 in Tottenham 4-0 verloren, aber ist für mich eine Mannschaft, die irgendwie mit einem überfallartigen Offensivspiel, ohne dass ich jetzt so häufig Bern gesehen hätte, denen ich zutraue, dass sie vielleicht mal eine Überraschung schaffen können zu Hause.
Zumal ja Manchester United immer in Basel scheiße aussah.
Stimmt.
Vielleicht sieht Man United jetzt auch in Bern blöd aus.
Wäre direkt ein schlechter Start, weil die spielen direkt in Bern das erste Spiel.
Ja.
Ja, also
ein bisschen gutes altes Bundesliga-Personal habe ich mir da noch
richtig,
aufgeschrieben.
Richtig, wollte ich sagen.
Bergen. Ulysses Garcia ist mir aufgefallen, ehemals Werder. Gibril Sow hat, glaube ich, mal bei Wolfsburg auch gespielt.
Bei Gladbach, tatsächlich.
Bei Gladbach.
Hat, glaube ich, aber nur 2 Spiele oder 2 Minuten gespielt, also größtenteils Reserve, aber spielt jetzt sogar in der Nationalmannschaft.
Und ein Name, über den ich noch gestolpert bin, ist Guillaume Uruau.
Auch eine Legende.
Ja.
Auch ein Spieler,
Legende,
der nicht
Legende
älter
der
wird.
Europa League. Ja, 34, also jetzt langsam. Und natürlich Torwart Marco Wölfli, auch ein schöner Name.
Ja, das stimmt. Ein sehr schöner Schweizer Name. Genau wie der Trainer. Also ich bin mal gespannt, ob sie das irgendwie auf den Rasen kriegen. aber also irgendwie, ich schaue mir das ganz gerne mal an. Also gegen United, gegen Valencia in einem Heimspiel. Also ich sehe da jetzt kein klares 0-3 so per se. Ja. Ist sicherlich.
Kevin Babu habe ich noch im Kopf. Der war irgendwo im Gespräch. Wo sollte der hinwechseln?
Irgendwo in der Bundesliga. Ich meine sogar Frankfurt, oder? Also ja, mit Adi Hütter. Auf jeden Fall war sehr heiß umworben. Ja. Ist aber geblieben.
Aber den haben sie nicht gehen lassen.
Ja. Richtig, genau. Gut, gut. Dann wären wir jetzt durch alle Gruppen durchgegangen. Und sprechen noch einmal kurz über die Tabelle in Gruppe H. Fängst du an diesmal?
Juventus, Valencia, Man United, Young Boys.
Okay. Dann, ich tausche nur Man United. Ich sag, Mourinho coacht sie irgendwie auf Rang 2. Mhm. Und hinten raus auf 3, Valencia auf 4, Young Boys und Juve gewinnt die Gruppe. Gut. Aber ich glaube auch nicht, dass sie mit 16 Punkten gewinnen oder so. Also ich glaube, es ist schon eine Gruppe, wo man sich auch anstrengen muss.
Absolut.
Magst du dich am Ende auf einen Champions-League-Sieger festlegen?
Man City.
Okay, Man City. Ich gehe, es wäre langweilig jetzt auch Man City sage, ich sage seit 3 Jahren eigentlich jedes Jahr Atletico. Und meine Taktik
im
ist,
Stadion.
Irgendwann muss es klappen.
Ja.
Und ich glaube, wenn sie diesmal das Finale erreichen, dann werden sie es auch gewinnen zu Hause.
Gut.
Das wäre was.
Und wahrscheinlich wird es eh wieder Real.
Genau, genau. Am Ende ist alles so wie immer und Real macht's.
Ja.
Super, Flo. Ich danke dir.
Ja, gerne doch.
Und wir werden das am Ende natürlich auswerten müssen nach der Gruppenphase.
Ja.
Und bin da jetzt auch mal gespannt, wie sich vor allen Dingen auch eine Mannschaft wie Hoffenheim schlägt. Wie sich Schalke schlägt mit der Doppelbelastung. Bayern, Dortmund sowieso immer interessant. Und vor allen Dingen auch, was ich immer ganz, ganz nett finde, ist dann, wenn es doch noch Debütanten gibt in dem illustren Kreis in der Champions League, wie die Young Boys oder auch Roter Stern, die seit der Ära der Landesmeisterpokale nicht mehr dabei waren.
Ich finde, die Gruppenkonstellation spricht dafür, wenn alles so ist, wie man denkt, ist es okay, weil dann hast du spannende Achtelfinals, aber es gibt auch schöne Überraschungen, die passieren können. Irgendwie. Also freue mich auf die Saison. Und ich finde generell auch, dass das die neue Setzverfahren, dass eben 26 Clubs schon gesetzt waren, plus die Top 4 in den einzelnen, in den 4 stärksten Ligen, führt halt einfach letztlich dazu, dass du halt so Gruppenkonstellationen hast, wo du 3 Schwergewichte drin hast. Und ich finde, das wertet den Wettbewerb schon ein bisschen auf.
Absolut, finde ich auch.
Tut mir jetzt leid für Dynamo Kiew und die Olympiakos Piräus und die Rosenborg Trondheims dieser Welt, aber es ist halt schon irgendwie geiler, wenn halt dann Inter noch im Top 4 in der einen Gruppe irgendwo drin steckt, als halt eben, Kiew oder so.
Absolut, ja.
Finde ich schon.
Zumindest schon in der Gruppenphase etwas spannender als zuletzt.
Ja.
Super, ich danke dir und
gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Mach's gut, ciao.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.